Songpoeten, der Podcast.
Hallo, liebe Songpoeten-Zuhörerinnen. Hallo, liebe Songpoeten-Zuhörer. Es gibt wieder eine neue Folge des fantastischsten Interview-Podcasts. Ich glaube, man kann zu Recht sagen, aller Zeiten. Denn ich selber habe nie einen besseren gemacht und auch keinen besseren gehört. Und es liegt aber vor allem gar nicht an mir, sondern an den tollen Gästen, mit denen ich hier über ihre Irrungen und Wirrungen und Karrierewege, Aufs und Abs reden darf. Und heute habe ich einen Gast, den habe ich vor kurzem kennengelernt, auf einem Fest der Plattenfirma, kann man ja sagen. Und ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Wir haben eine Menge zu besprechen. Herzlich willkommen, Enno Bunge.
Ja, moin. Grüß dich.
Moin, Enno. Wir gehen mal so ein bisschen so deine Biografie durch, oder zumindest das, was ich so rausgefunden habe. Es gibt eine große Problemlücke in deiner Biografie. Es ist keine Lücke, aber es ist eine sehr große Ungereimtheit, die ich unbedingt mit dir besprechen muss. Da ist, vielleicht ist es falsch überliefert worden, aber es gibt bestimmt viele
Ungereimtheiten.
Also November 86 geboren.
Richtig.
Und zwar in Leer.
Jo.
Ostfriesland. Ja. Eine der drei großen Städte in Ostfriesland. Leer, Emden.
Leer, Aurich, Emden, ja.
Genau, Aurich auch noch. Aurich hat keinen Bahnhof, hat mir zuletzt Uke mal erzählt.
Ja, es ist eine Katastrophe da.
Aber es ist so weird, wie kann denn eine der drei großen Städte keinen Bahnhof haben?
Keinen Bahnhof und keine Autobahnanbindung. Du kommst dann nur mit der Bundesstraße hin.
Nach Aurich.
Das ist ja krass. Ja.
Gibt es da Menschen?
Da gibt es Menschen, ja. Doch, durchaus. Also wenn du es ein bisschen ruhiger willst, gehst du dahin. Das in Aurich ist traurig, sagt man immer.
In Leer noch
viel mehr. So der berühmte Satz.
Emden ist ja vor allem bekannt für das Otto-Hus.
Und die einzige Stadt in Deutschland mit einem Buchstaben. M.
Ah, ja.
Also so sprichst du sie auf Ostfriesisch auch auf. Bisschen M.
Ah, alles klar. Ja. Jetzt ist ja auch, ich habe gelesen, dass in Emden die Ampeln am Rathausplatz jetzt so kleine Ottos kriegen.
Kriegen sie, ne?
Ja.
Stark.
Cool.
Das ist dann haben die wieder irgendwelche T-Shirts zu verkaufen, jetzt wie die Berliner schon seit einigen Jahren. Da gibt es dann bald das, die Otto-Ampelmännchen.
Vielleicht gibt es das ja in Leer auch bald mit dir.
Das ist nicht mehr zu toppen, weil das Maskottchen von Leer werde ich niemals toppen können, das ist ja H.P. Baxter.
Stimmt, auf den kommen wir auch gleich noch zu reden. Interessanterweise, als ich mal ein bisschen über Leer gelesen habe, man sagt, das sei das Tor Ostfrieslands, weil da quasi einer der wichtigsten Hafen ist. Da sind ja auch ein paar der größten deutschen Reedereien tatsächlich. Ja. Ist auch ein kleines Städtchen, irgendwie 30.000 Einwohner.
Ja genau, ist ein kleines Städtchen, aber die haben irgendwann mal, ich habe neulich auch mal einen Artikel gelesen, die haben irgendwie ganz kluge Schachzüge damals gemacht in den 90ern, irgendwie um die Reedereien da anzulocken, indem sie einfach komplett die Steuer irgendwie runtergeballert haben und jetzt kam dann mit den Reedereien kam das Geld in die Stadt.
Der alte Trick.
Das ist dort geblieben auch, ja.
Sehr gut. Lustigerweise habe ich gelesen, dass Leer schon besucht wurde vom, und der ist wahrscheinlich in Ostfriesland bekannt, aber ich habe den Namen zum ersten Mal gelesen, deswegen wollte ich ihn heute unbedingt mal nennen, weil ich es so sagenhaft fand, irgendwann im 14. Jahrhundert, von Häuptling Focko Ukena. Das war so ein Germanen-Häuptling.
Ich glaube sogar Ukena, glaube ich, ne?
Oder Ukena, ja. Aber so ein Germanen-Häuptling, das hört sich ja an wie so eine Fantasiegestalt aus irgendeinem anderen Land. Focko Ukena, das ist doch der Hammer. Warum gibt es keine Band, die so heißt?
Ja, wir haben einen Spitzenbandnamen. Es gibt aber sowieso also ich habe ja auch so einen Namen, wo ich immer gefragt werde, hast du dir den selber ausgedacht? Nee, war meine Eltern. Es ist aber wirklich ein norddeutscher Name. Was heißt denn das? Ich glaube, Enno heißt der mit dem Schwert, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
Warum auch immer.
Ja.
Und Bunger geht, glaube ich, daraus hervor, dass irgendwann in irgendeinem Krieg mal irgendjemand die Bunge gespielt hat. Und die Bunge ist die Trommel, also Bongo, Bunge. Und, also ganz früh schon irgendwie einen bekloppten Musiker in der Familie gehabt.
Sehr gut. Also
der sich vor den Kriegen gedrückt hat.
Die Familienchronik eingetaucht. Dann können wir auch gleich mal dazu kommen, wie du aufgewachsen bist. Du hast erzählt, du bist auf einem Schweinemasthof aufgewachsen, in einem Dorf irgendwo in Ostfriesland.
Genau, ich bin Schweinemastbauernhof in Flaxmeer in Ostfriesland, neben einem Fußballplatz, neben dem Fußballplatz von VfL Viktoria Flaxmeer und mittlerweile wohne ich in Hamburg in der Metropole, Musik und bin Vegetarier, das ist so die Folge dessen, wenn man da aufwächst.
Ist das so? Ist ein Schweinemastbauernhof, ist das so abschreckend?
Ich war es normal. Es war auch erst irgendwie, ich weiß auch nicht, also mein Vater ist ein unglaublich tierlieber Mensch und irgendwann hat der, weil er kein Unternehmer war, sondern vor allem einfach Landwirt, sich dazu leiten lassen, irgendwie auch von irgendwelchen EU-Subventionen und so weiter auf Schweinemast umzustellen, weil damals alle gesagt haben, hey, das ist der Scheiß und eigentlich hat man davor einen richtig coolen Biohof mit allen möglichen Tieren und es war total schön und plötzlich wurde da so eine Industrieanlage draus mit so Massentierhaltung und wir hatten irgendwie 200 Sauen oder so, ich weiß nicht mehr wie viele, aber ich war dann auch immer tatsächlich als mit 13, 14 stand ich auch immer am Stall und habe die Ferkel mit kastriert und sowas. Und das vergisst du nicht. Diese Schreie von den Tieren in den Ohren, seitdem irgendwie bin ich, also jedes Mal, wenn ich mich daran erinnere, weiß ich, nehme ich mir wieder vor, ey, nee, kein Fleisch mehr essen.
Wirklich?
Ja.
Also so traumatisch ist das.
Es ist einfach nicht cool.
Ja, okay, aber es gibt ja so, gerade in der Landwirtschaft gibt es ja so einen gewissen Pragmatismus.
Den braucht man dann auch, sonst kannst du es auch nicht machen. Und natürlich, irgendwo müssen die Sachen herkommen, irgendwie, du willst dich irgendwo von ernähren. Ich bin auf jeden Fall auch kein Gegner der Landwirtschaft, im Gegenteil. Ich habe sehr viele Bauernfreunde, sage ich mal. Ich wurde früher selber in der Schule immer Bauer genannt. So. bin auch gern irgendwie, keine Ahnung, habe da gern auch mitgeholfen und sowas, aber... ja, damals gab es zumindest in Ostfriesland aus meiner Sicht oder gab es kein Bewusstsein irgendwie für Bio oder sowas. Damals war der Trend so ganz klar irgendwie Wirtschaft und CDU und Massentierhaltung und also so.
Effizienz.
Genau.
Ja, verstehe. Und deine Mutter hat dann gesagt, hat dich dann Klavier lernen lassen, weil sie gesagt hat, sie will, dass du irgendwie mal ein bisschen was Kulturelles abkriegst.
Ich hab eigentlich im Grunde das riesengroße Glück gehabt, dass ich zum einen wahnsinnig tolerante Eltern hatte, die nicht von Anfang an gesagt haben, dass wir sind drei Söhne gewesen und die haben nicht gesagt, einer von uns, von euch muss unbedingt den Hof unternehmen, sondern ihr sollt für euch selber glücklich werden. Und ich hatte als kleiner Junge, war dauernd krank, weil ich tatsächlich auf das Große losgezogen. Ich hatte auf dem Bauernhof eine Allergie gegen Rinderhaare. Wir hatten halt erst Rinder.
Wirklich?
Gegen Schimmelpilze, was halt in jedem Heuballen irgendwie drin ist. Und gegen Hausstaub. Und da, das war aber schwierig, da mitzuhelfen. Und dann konnte ich halt immer schön Klavier spielen. In einer guten Stube. So.
Und war das denn so ein bisschen, also weil in irgendeinem Interview hast du gesagt, deine Mutter wollte einfach, dass du, wie gesagt, also dass du so ein bisschen Kultur abkriegst und nicht immer nur so dieses, die saufen doch alle nur, hat sie, glaube ich, sogar gesagt.
Oder ja, so. Es war, ich habe neben dem Fußballplatz gewohnt. Ich wollte eigentlich, dass mein großer Traum war, immer Fußballer zu werden. Ja. Und bei ihr war es so, dass ihr Vater hat einen Fußballverein mitgegründet, den SV Eiche Ostrauderfehn.
Klar.
dem gegenüber stand der Erzfeind Tura 07 Westrauderfehn und die haben sich da immer richtig die Köpfe eingeschlagen da und keine Ahnung, die haben halt irgendwie ein Pokalfinale gehabt und mein Opa ist da irgendwann besoffen im Kanal gelandet und seitdem sagte sie, ey, Fußball, nee, nicht mit meinen Kindern so.
Ja, verstehe.
Da halte ich die, also aus dem Verein raus, auf dem Platz war ich auch viel, aber in Verein durfte ich nicht.
Aber du hast mal in einem Interview erzählt, dass du sowieso schon immer dich wahnsinnig viel Zeit, also auch schon in ganz jungen Jahren mit Popmusik verbracht hast, dass das immer für dich was ganz Tolles war. Und jetzt kommen wir auch zu diesem Lebenslauf. Mhm. Vielleicht ist es eine Lebenslüge, die ich thematisieren wollte kurz, weil nämlich, ich habe ein Interview gelesen, in dem du erzählt hast, dass du mit 4 hast du dir so ein Keyboard genommen und hast dich irgendwie hingestellt und hast Hyper Hyper nachgesungen. Mhm. Aber Hyper Hyper kam 94 raus. Also du musst mindestens 8 gewesen sein.
Ich habe mit 6 angefangen, vielleicht war ich besoffen, habe gesagt mit 4. Ich übertreibe einfach, was so Zahlen angeht. Also wenn ihr da den Faktencheck macht, dann bei meinen Zahlen, da komme ich selber mal durcheinander. Ja. Ich bin ja übrigens 24 erst.
Ja, na klar.
Ich bin mit 6 angefangen, Klavier zu spielen, 92 muss es dann gewesen sein. Ja. Und habe dann damals ganz viel, also erstmal musste ja die Grundsachen lernen, so, aber ich habe schon immer irgendwie Sachen, die im Radio liefen, nachspielen wollen, ob es Michael Jackson war oder damals auch die Prinzen, habe ich ganz viel irgendwie gekauft, so den ganzen Quatsch. Und irgendwann dann eben auch Scooter und ich fand das einfach echt, also da habe ich so richtig gemeint, Alter, das ist geile Mucke und ich muss hier dranbleiben, ich muss an diesem Instrument bleiben und so habe ich so als kleiner Junge irgendwie gedacht.
Was ich super fand, war dein Klavierlehrer, ich glaube, das war dein erster Klavierlehrer, der kam aus Holland und der hat zu dir gesagt, du wolltest dann so Popsongs spielen und der hat dann zu dir gesagt, so eine Musik gibt es in Holland
genau,
nicht.
Genau, der hat mich eiskalt angelogen und meinte, ja, was ihr hier im Radio, das kenne ich nicht, das musst du dir nach Gehör selber aneignen. Also ich kann dir davon keine Noten besorgen, musst du selber versuchen, spiel das einfach nach. Und dann habe ich das halt gemacht, er hat mir das geglaubt.
Aber das ist ja der Hammer. Das
war beste Lüge meines Lebens, ja, auf jeden Fall.
Und der hat dir sozusagen erstmal so die Basics beigebracht, also das klassische Klavier spielen und so.
Ja, so keine Ahnung, russische Klavierschule. Der hat auch tatsächlich so ein bisschen eine härtere Schule gehabt. Der war unglaublich nett, aber ich hatte immer so eine falsche Fingerstellung. Ich hatte immer den kleinen Finger nicht krumm, sondern immer so ganz glatt oder auch den Daumen nicht krumm. Und er meinte, ey, ich habe eine höhere Fingerfertigkeit, wenn ich den krumm stelle. Habe ich aber irgendwie nie gemacht, weil ich faul war. Dann hat er immer gesagt, ey, bring mal eine Grillzange mit von zu Hause. Ich so, okay. Habe ich die mitgebracht und dann hat er die grün angestrichen und meinte, das hier ist das Daumenkrokodil. Und jedes Mal, wenn ich meine Hand falsch gestellt habe, hat er mir da reingeschnitten mit der Schere. Also ich hatte irgendwann eine blutende Finger. So, ne?
Das ist ja wirklich die alte russische Schule.
Ja, aber es war auch irgendwie schön.
Ja.
Auf jeden Fall super Lehrer, guter Typ. Schöne Grüße an der Stelle an Herrn Kamminger.
Ist das denn, war das denn der, also ich meine, Holländer, wenn die Leute sich wundern, das ist ja nur alles auch nicht weit voneinander entfernt. Ja, so Friesland ist ja holländisch und ist dann direkt neben Ostfriesland. Ja. Ist das denn der Lehrer aus Leer, also den du dir mit einem anderen prominenten Menschen aus Leer geteilt hast? Oder war das erst der danach?
Ach so.
Du hattest ja dann, ja, das kann ich ja mal vorwegnehmen, ja, als nächstes, weil irgendwie wurde dann der Klavierlehrer gewechselt, mhm, und dann hattest du das komplette Gegenteil offensichtlich, weil dann hattest du so einen Barpianisten als Klavierlehrer.
Ja, nee, also der war auch, der war beruflich zwar Barpianist, der schrieb auch eigene Kompositionen so, aber der hatte auch eine klassische Ausbildung, war unglaublich, war sogar technisch, glaube ich, ich will die nicht vergleichen. Der war richtig krass. Und aber der hat mir da noch, was die Improvisationssachen und sowas angeht, da konnte er mir noch mehr weiterhelfen mit Harmonielehre und sowas, was er damals auch irgendwie in den Dörfern, in denen ich lebte, einfach absolut ein Fremdwort war. Es gab noch kein Internet und ich hatte auch keine Lektüre. Ich habe halt immer nur einfach versucht nachzuspielen. Und hat mir da auch weitergeholfen. Aber ich glaube, worauf du hinaus willst, ist, ich habe dann ab der 7. Klasse in Leer bin ich zur Schule gegangen, da hatte ich Musik als Hauptfach, also Musikzweig.
Also das war der Musiklehrer an der Schule?
Genau. Okay. Und der gute Herr Radke war derselbe Musiklehrer, den auch damals zeitweilig H.P. Baxter hatte.
Der Kopf von Scooter.
Genau.
Oder wie du neulich auf Twitter so schön bebildert hast, der deutsche Drachenkönig.
Deutsche Night King. Ja.
Der deutsche Night King, genau. Also kommt eben auch aus Leer. Lustigerweise, du hast dann mal so eine Anekdote erzählt, wir können ja mal kurz hinspringen, dass du in Hamburg auf so einem Clubkonzert von Scooter warst, mhm, was die so zum Bandjubiläum irgendwie gemacht haben, nur so vor so ganz erlesenem Kreise. Und da hast du H.P. Baxter diese Geschichte erzählt. Und der war
ja, es
so
war damals, das war glaube ich 2013, Scooter 25 Jahre oder so. Oder 20 Jahre? Ich weiß nicht mehr genau.
Wahrscheinlich 70 Jahre.
Ja. Ja, was haben die ihr Bandjubiläum gefeiert in dem Laden, in dem ich, also in dem kleinsten Laden, in dem sie jemals gespielt haben, was für mich zu der Zeit der allergrößte Laden war, in dem ich in demselben Jahr meine erste große Headline-Show im Hamburger Übel und Gefährlich gespielt habe. Und das, allein das war schon so witzig. Und bin da irgendwie über Steffi Hochmuth dann da reingekommen, über die Betreibung des Ladens. War dann da und hab irgendwie erstmal Spaß meines Lebens gehabt, weil war mein erstes Scooter-Live-Konzert und ich habe mir ein Klemmbrett gemacht mit einer Strichliste und hab Striche gemacht, wie viele Begriffe sie nannten, also Yeah, Hyper und so, hab eben das tabellarisch statistisch aufgeschrieben und ihm das danach auch
gar
gezeigt.
Gar nicht creepy. Ja.
Fand ich toll. Dirk war, glaube ich, am öftesten dran. und ich habe danach dann Rick, den damaligen Keyboarder, der auch die Sachen damals, ich glaube, die Hooks so für Friends und so weiter, die Songs damals geschrieben, habe ich dann auch erzählt, ey, ihr seid eine große Motivation für mich gewesen. Ich glaube, ich würde sagen, im Rückblick habe ich wegen euch überhaupt, bin ich an der Musik dran geblieben und habe nicht aufgehört, so, weil am Anfang lief es bei mir nicht so richtig geil. Und irgendwie fand ich eure Songs damals cool und habe mir auch noch ein Keyboard gekauft, nicht nur Klavier, sondern auch ein bisschen Keyboard gespielt. Und irgendwie hat mich das so durch die faule Zeit getrieben.
Ja.
Und habe ihm das erzählt. Und meinte, ja, was machst du denn jetzt heute? Und ich, ja, so melancholische Klavierballaden. Das selber ich auch H.P. Baxter erzählt. Und meinte, ey, du bist ja total irre. Und dann aber kamen wieder die anderen Leute. Da standen ja irgendwie dann 200 Menschen, die alle ein Foto mit dem machen wollten. Also es ist ja irgendwie einfach irgendwie eine Ikone. Jeder kennt den Typen einfach.
Wohnt er nicht sogar immer noch in Leer?
Das weiß ich nicht.
Ich glaube, oder irgendwo, der wohnt irgendwo so im norddeutschen Land.
So sehr, ich bin nicht so ein Stalker, dass ich jetzt irgendwie weiß, wo die Leute wirklich wohnen.
Auf jeden Fall, kommen wir wieder zurück. Wie gesagt, du hattest dann eben diese Klavierlehrer, die dir, du sagst ja auch, dass dieser zweite Klavierlehrer dich so, weil der eben eigene Songs geschrieben hat, das hätte dich dann auch so inspiriert, das auch mal zu versuchen und irgendwie. Und wenn du jetzt auch sagst, dass der so, dass du bei dem viel mehr von Harmonien und Improvisation verstanden hättest, dann war das wahrscheinlich auch eher so ein jazziger Appeal, den der so mitgebracht hat.
Ein bisschen, ja, beziehungsweise hat er einfach mir das Realbook gezeigt. So. Ja. Und das habe ich einfach durchgespielt und so die ganzen Klassiker durchgenommen und dann auch so ein bisschen mehr Jazz begriffen und 7er, 9er Akkorde, 2, 5, 1 Verbindung, den ganzen Quatsch. Ja,
klar.
Und dann, dann halt so auch mit ihm zusammen mir ein Repertoire angeeignet für mein Barpiano-Programm. Ich war, seitdem ich 14 war oder 13, glaube ich, konnte man mich als Barpianist mieten. Gartenhauseröffnungen und so, weißt du, so was, irgendwie Hochzeiten, Beerdigungen, irgendwo immer so ein bisschen Instrumentalmusik im Hintergrund gemacht, Weihnachtsfeiern, Firmenfeiern, Autohäuser, so den ganzen Quatsch, aber eben schon ganz früh. Das heißt, ich habe im Grunde da angefangen, wo die anderen Leute ihre Karriere beenden. Da habe ich angefangen. Ja, mein Weg ist irgendwie der Fall der andere.
Irgendwie der schlauere Weg. Ja. Die schlauere Richtung.
Aber echt, ey, ich hatte das beste Taschen. Ich war, glaube ich, der reichste Jugendliche aus Friesland. Ja. So, ich habe echt richtig gut verdient.
Was hast du davon gekauft?
Computerspiele meistens. Ja, sehr gut. Tatsächlich, ja.
Was dann so war PlayStation das?
Spiele.
War dann
PlayStation 1.
Von wann reden wir? 2000, ne? So die Ecke.
Ja, sowas, ja. PlayStation 1, PlayStation 2.
Oh ja, das erste Resident Evil damals auf der PlayStation
1. Genau, sowas.
Das war Hammer.
Gran Turismo.
Oh ja.
Final Fantasy 7.
Oh, stimmt. Das ist jetzt, wird jetzt, glaube ich, wieder neu aufpoliert für die PlayStation 4. Aber das war, ich habe das ewig gespielt. Das war ja auf 6 Discs oder so.
Ja.
Da habe ich auch ewig dran gesessen, und aber irgendwann auch keine Lust mehr gehabt.
Ich habe es durchgespielt.
Wirklich?
Ja.
Ja. Hast du Metal Gear Solid gespielt?
Auch. Ey, das ist auch, ich habe tatsächlich, es gab drei Momente in meinem Leben, beziehungsweise es ist immer der Kampf, Enno und die PlayStation. ich bin sehr suchtanfällig für so Computerspiele und für Filme und für alle sehr, sehr möglichen Artikel. Ich sitze auch manchmal vor Twitter und schaffe nichts am Tag, weil ich jeden Artikel durchlese, ja, und weil ich auch irgendwie keine Ahnung, wie vielen Leuten folge und jeder teilt was Spannendes. Ich finde alles so interessant, und ja, wenn ich kreativ werden will, muss ich mich komplett aus dem Internet und allem raushalten. Und ich hatte in meinem Leben mehrere Momente, wo ich gemerkt habe, Alter, du spielst viel zu viel PlayStation gerade und du willst aber doch Musiker werden und sein, und habe tatsächlich eine PlayStation 1 und eine PlayStation 2 verbrannt. Wirklich? Also so wirklich in so einer Zeremonie, wo ich die Spiele auf den Haufen geschmissen habe und gesagt habe, Alter, Schluss damit, sonst wird das nichts. Sonst kommst du hier nicht raus. So.
Es gab doch für die PlayStation 1, glaube ich, damals auch den MTV Music Maker, wo du so Songs mitmachen konntest.
MTV, ich kenne nur den Magic's Music Maker.
Ja, das war, glaube ich, dass
PC gab es den.
Ja, genau. Und ich glaube, dass dieser für die PlayStation, der hatte so ein MTV-Branding. Ich weiß nicht, ob es wahrscheinlich sogar der gleiche Engine wie der Magic's Music Maker war. Aber man konnte so richtig auch die Beats selber setzen und man hatte dann so ein Instrumentarium.
Geil.
Es war halt ein absolutes Pain in the Ass, das mit dem Controller zu machen.
Voll.
Das war super ätzend, aber es ging.
Aber es gab auch, was ich mega geil fand, Mario Paint.
Ja.
Dieses Programm.
Mit dem
Kompositions- und da gab es ja dann auch ein Kompositionsprogramm, da konntest du so Pilze ins Notensystem setzen, ja, und Pilze waren, glaube ich, die Bassdrum und so, und da konntest du ja, so genau, richtig geile Beats machen. Da gibt es auch bei YouTube, müsst ihr mal googeln, gibt es so Leute, die haben halt die ganzen Kompositionen nachgestellt, so Thriller auf Mario Paint, also das genau, klingt total geil.
Ja, das stimmt, das habe ich auch damals immer, ja, da habe ich auch immer mitgespielt, fand ich auch gut. Du hast aber trotz deiner Videospielsucht und trotz dem Barpianistentums, du hast auch in irgendeinem Interview mal gesagt, mit 14 hättest du angefangen als Barpianist, da warst du an den Alkohol verloren.
Ja, ich habe sehr früh angefangen zu trinken, weil mir wurde dann auch immer, wenn du da der Klavierspieler bist, dann wird dir auch immer da irgendwie ein Bier dahingestellt. So, und das gehört irgendwie so dazu, das war auch schön, hat auch Spaß gemacht, und irgendwann wirst du immer lauter und Leute irgendwie haben auch mehr Bock und so. Habe auch immer gern, es gab ein Café in Leers, hieß Grand Café Leers, war direkt neben dem Kino, da habe ich immer gesessen und dann irgendwie, keine Ahnung, auch manchmal, wenn ich, sogar zur Schulzeit habe ich manchmal, bin ich nicht mehr zur Mathe gegangen, sondern dann rüber, weil ich dachte, bin ich eh verloren, da kriege ich eh eine 6 oder eine 5, irgendwie muss nur den einen Punkt irgendwie als Anwesenheitspunkt bekommen, und habe dann da immer zwischendurch dann auch wieder dahin gegangen, ein paar Songs da rein.
Und dann so Great Balls of Fire, oder wie muss ich das vorstellen?
Ja, so ganz so wild war es nicht. Ich bin ja eher so der Balladentyp tatsächlich. Ah, ja. So. Also so Valentinstagsprogramm, Kuschelrock, das war so eher so meine Baustelle, glaube ich. Und so ein paar Jazzstandards und so.
Und wenn du, also mit 14 hast du angefangen, du hast ja dann auch in mehreren Bands gespielt, so als Keyboarder.
Ja.
Irgendwie, ich glaube, so bis du 17 warst ungefähr. Und
wo hast du die ganze Information?
Ja, aus diesen ganzen Interviews.
Krass.
Was waren das denn so für Bands, in denen du da gespielt hast?
Ja, allererste Band war das. Ich war auch immer ganz früher so irgendwie im Wechsel auf dem Dorf los, da ist nicht viel los und so. Und da war die Kirche, hat aber auch nicht immer Action gemacht. Auch dank der Kirche tatsächlich, das haben die echt toll gemacht. Die haben ein Klavier ins Dorf geholt, wodurch dann der holländische Klavierlehrer auch ins Dorf kam. Also ich nicht immer irgendwie 20 Kilometer von meinen Eltern nach Leer gebracht werden musste, sondern die haben halt da Kultur hingeholt und eine Förderung da betrieben. Das habe ich denen irgendwann zurückgegeben in Form von, ich habe dann so ein paar christliche Freizeiten als Musik, als Jugendbetreuer irgendwie begleitet und so. Und da haben wir auch, da habe ich so eine erste Band gehabt. Und meine erste richtige Band eigentlich war so, das war parallel, Tokyo Hotel kam gerade raus und wir waren, glaube ich, ein bisschen so ähnlich. so ein bisschen
Shanghai Hostel.
Ja. So Emo Coldplay oder so, ich weiß nicht. So
was auch auf Richtung. Deutsch? Oder?
Nee, war auf Englisch tatsächlich. Und ich habe aber nur, ich habe Songs geschrieben und Keyboard gespielt. Ich habe aber nicht, also ganz, ganz wenig nur gesungen.
Ja.
Zweite Stimmen meistens. Die Band hieß Past Perfect.
Kein schlechter Bandname.
Naja.
meine erste englische Band hieß Jam Trees. Und dann hat der, das war ein Duo, und dann hat er mich gefragt, warum denn Jam Trees? Und dann habe ich gesagt, das hört sich doch voll cool an.
Ja.
So, und dann, das okay. muss dann reichen.
Ja, geil. Du, das reicht ja schon heute.
Ja, absolut.
Heute auch noch.
Und dann hast du eben so ein bisschen hier und da irgendwie Musik gemacht, dich nach wie vor als Barpianist verdingt. Hm. Und dann lief das, glaube ich, so ein bisschen parallel mit Abi. Das hast du ja, glaube ich, 2006 oder so gemacht.
Genau. 2006. Ja. Und ich habe noch eine Organistenausbildung gemacht in der Zeit.
Ach, tatsächlich.
Also in der Kirchenorganisten. Also das Ausbildung ist nur, du musst in Deutschland halt alles, wenn du einen Schein machen willst, sobald du irgendwie ein Pedal hast, musst du einen Schein machen in Deutschland. Ja. Und ich habe dann den Orgel-D-Schein gemacht. Das ist halt nur, gehst ein Jahr zum
Orgelunterricht kleine
und darfst,
oder?
Ich darf kleine Orgeln fahren mit 100 PS oder so. Ja. Nur die automatischen. ja, und hab dann war auch Kirchenorganist, hab dann in den Kirchen da so die Choräle dann begleitet und so. Und das ist aber tatsächlich, also ich habe irgendwann so den Bezug zu diesem ganzen, als Jugendlicher, glaube ich, hatte ich da noch irgendwie ein Gefühl dafür. Mittlerweile ist mir das aber abhandengekommen. Aber was ich immer total mächtig fand und was ich voll verstehen kann, dass so viele Leute gerne in Kirchen gehen oder da das toll finden oder früher auch fanden, eine Orgel ist so ein mächtiges, so ein tolles, wahnsinnig faszinierendes Instrument. Und wenn da jemand dran sitzt, der ein bisschen ein Gefühl hat, dann ist das ist einfach Wahnsinn. Das ist einfach toll.
Was mich ja auch immer wundert, ich bin jetzt mittlerweile, glaube ich, fast nur noch zu Weihnachten in der Kirche. Aber so, also im Dom gehe ich zum Beispiel auch immer, wenn ich in Köln bin und so, da ist ja manchmal auch zufällig Gottesdienst. Was ich mich immer gefragt habe, ist bei Kirchenorgeln, also gerade an Weihnachten zum Beispiel, ne, wenn so diese bekannten Lieder gespielt werden, dann gibt es ja immer so eine Art Intro, damit die Leute die Gesangsmelodie checken, Vorspiel, sozusagen. Ja, ja. Und manchmal gibt es dann auch noch so als Zwischenspiel. Ja. Und da frage ich mich immer, ob das improvisiert ist. Weil das klingt schon extrem jazzig, weil das immer so quasi im kompletten Notenraum.
Man weiß bei Organisten immer, also vor allem im Dorf, nie so, ist dieser Jazz jetzt gewollt oder nicht. Ja, cool. manchmal sind es einfach so Leute, die irgendwie dann sich verspielen, aber das so dann drüber dudeln und so. Nee, es gibt total, ausnotierte Vorspiele, es gibt aber auch Leute, die improvisieren das. Ich habe natürlich immer improvisiert, weil es weniger Arbeit war.
Ja.
Und aber auch natürlich meine Kreativität gefordert wurde dadurch, indem ich dann einfach gesagt habe, ey, okay, ich mache jetzt irgendwie 2 Minuten da Improvisation und dann, ich habe auch die Choräle eigentlich nie nach Noten gespielt, sondern immer ja ein Satz von 3 Strophen, den Notensatz und danach improvisiert, damit es eine Entwicklung in der Begleitung gab, weil ich fand das langweilig, wenn man dreimal denselben Quatsch spielt, sondern ich wollte immer, dass auch was passiert hinten raus im Song, dass dann nochmal ein Finale geht, dass ich immer einen mehr gebe und so, nochmal einen Halbton höher am Ende und so, die Gemeinde ein bisschen fordern und so. Nee, wir hatten auch echt einen ganz geilen, also beziehungsweise ich war hauptsächlich in 2 Gemeinden, wir hatten echt sehr coole junge oder noch jung gebliebene Pastoren, die auch völlig offen waren für meine Mucke. Ich habe halt total weltliches Zeug da als Orgelvorspiel, Nachspiel gemacht, so zum Eingang, Ausgang. Einfach improvisiert. Ich habe teilweise auch irgendwelche Final Fantasy Melodien da gespielt oder irgendwelche Songs, die ich gerade cool fand. Auf Beerdigung auch zum Teil als Ausgangsstück echt Songs, die ich total schön finde und die auch sowas, was unglaublich Tolles, Passendes für Beerdigungen haben, habe ich da gespielt. Also nicht nur jetzt irgendwie vorgeschriebene Sachen da gemacht. Oder wir hatten auch mal Motorradgottesdienste, habe ich dann Highway to Hell als Eingangsmusik gespielt. Also so, das war schon auch eine coole Zeit. So. Und hat mir auch echt Spaß gemacht, hat mir auch viel gebracht.
Das ist ja Kirchenorgel, sind ja, du spielst ja quasi 3 oder 4 Instrumente oder so Layer sozusagen gleichzeitig. Immer mit den Füßen spielen wahrscheinlich meistens den Bass.
Ja.
Und dann hast du die 2 Orgelebenen.
Ja, das sind 2 Manuale meistens so. Ja. Und die kannst du verschieden registrieren. Also die kannst du verschieden bedienen, mit verschiedenen Sounds belegen. Das ist quasi das Casio-Keyboard des Mittelalters.
Da zieht man ja, die zieht man immer so raus, diese Register. Ja. Das sind diese Knöpfe, die man so rauszieht, diese verschiedenen Stimmen sind. Ja, super beeindruckendes Instrument. Finde ich auch immer toll, wenn ich Leute an der Kirchenorgel höre, die das können. Bin ich immer sehr, sehr beeindruckt.
Macht Bock auf ihn. Kann ich nur allen empfehlen. Leute, lernt mal Orgel.
Hast du irgendwann nochmal Orgel dann gespielt danach?
Ich habe letztes Mal Orgel gespielt, glaube ich, 2016, ein Konzert in der Kulturkirche Köln. Ja. Ich freue mich immer, wenn wir in solche Läden kommen, wo noch Orgeln sind und arrangiere dann mal irgendwie ein Stück von mir um und spiele das dann da. Also da haben wir zum Beispiel, wo bleiben die Beschwerden, mit Orno zusammen, der auch aus dieser Kirchengemeinde kam. Kommen beide daher so. Das Ding dann so 4-händig gespielt.
Alles sehr cool.
An der Orgel. So, ja, und so Zeug ist irgendwie ganz geil.
Okay, dann hast du also auch diese Organistenausbildung. Du warst also quasi bestens gewappnet. um hinaus in die Welt zu ziehen.
In die Muckerwelt,
ja. Genau, in die Muckerwelt zu ziehen. Hast du irgendwie deine ersten eigenen Songs geschrieben. Hast gedacht, jetzt will ich es mal ausprobieren, jetzt will ich es mal darauf ankommen lassen. Ich habe dann gelesen in einem Interview, dass du damals, hast du Nils und Bernd gefragt, ob sie dir mal irgendwie bei einer Aufnahme helfen können. Das waren die beiden, mit denen du dann quasi die Band gegründet hast.
Ja.
Und das kam tatsächlich so, diese Band kam so zustande, dass du gesagt hast, oh, könnt ihr mir mal helfen, ich muss dir noch was aufnehmen.
Ja, genau. Ja.
Und dann habt ihr beschlossen, oh, das hört sich gut an, das machen wir jetzt weiter.
Ja, also es ging dann irgendwie ziemlich schnell, wir fanden das ziemlich schnell irgendwie alle ganz cool. Und dann haben wir damals, wann war das, 2006, so irgendwie ein paar Demos verschickt und auch größenwahnsinnig, wie man dann ist. Da gab es irgendwie einen Nachwuchswettbewerb vom norddeutschen Radiosender Enjoy. Da haben wir einfach mitgemacht und haben den dann aus Versehen irgendwie gewonnen. Und standen dann plötzlich irgendwie ein halbes Jahr später plötzlich auf der, also mein bis heute größtes Konzert gewesen so. Natürlich völlig schlecht, ne? Also echt total untide Band und so. Also natürlich, weil in dem Alter noch nicht im Saft und sowas und irgendwie das Intro kam vom MP3-Player und sowas, das ist so total wackelige Angelegenheit. Die Leute haben sich totgelacht, als wir da ankamen. Auf der Expo Plaza im Vorprogramm von hier Silvermond, Revolverheld, Jan Delay und Sunrise Avenue war das damals.
Auf der Expo Plaza, ja,
15.000 Menschen. Ja. So, und wir so gerade irgendwie 5 Songs geschrieben oder sowas und jetzt schon irgendwie da so ein Konzert spielen wollen, ja geil. Konzert war mega schlecht von uns, aber die Leute fanden es irgendwie gut. Wir haben die Nächte davor noch irgendwie, ich glaube insgesamt, wir haben 700 CDs gebrannt an unseren Windows-Laptops Cover handgeschnitten und so und haben die da alle verkauft an die Leute und das war so ein sehr, sehr guter Start, so, das war krass.
Und dann habt ihr für diesen Wettbewerb, den ihr gewonnen habt ihr auch ein Preisgeld bekommen und davon habt ihr dann direkt
Geld?
Nö, habt ihr kein Geld bekommen. Ich habe gelesen, dass ihr Geld bekommen hättet und davon direkt eine EP finanziert hättet.
Nee, Geld gab's, glaube ich. Also so viel, ich weiß nicht, ich habe kein Geld bekommen. Weiß nicht, ob jemand von den anderen irgendwie Geld bekommen hat oder so. Nö, die waren einfach unglaublich nett und meinten so, ja, hier.
Ist ja auch schon gut.
Nee, das, wahrscheinlich, so ein
du
Konzert
kannst ja dann Enjoy
spielen,
aufs Plakat schreiben.
Ja, nee, also wir haben ja dann dadurch auch irgendwie hier und da Folgeauftritte bekommen, haben dann nochmal irgendwo ein anderes Enjoy-Ding nochmal mitspielen dürfen und das allein so eine Aufmerksamkeit zu bekommen, ist ja ein Riesengeschenk schon. Also das ist auch mit Geld nicht zu messen oder sowas, beziehungsweise andererseits gab es auch mal später dann mal eine Künstlerin, wo ich dann auch merkte, okay, das ist auch scheinbar ziemlich viel Geld wert, wenn man vor großem Publikum spielen möchte. Die lassen sich das auch teilweise sehr, sehr teuer bezahlen.
Der Sender, oder was?
Nee, die Künstler.
Ach so, ja, das stimmt.
Und das wusste ich nicht.
Da warst du vielleicht nicht da, als das Memo gerade rumging, aber viele Künstler lassen sich fürs Live-Spielen bezahlen.
Nee, ich meine, es gibt Künstler, die laden dich ein, Support zu sein und plötzlich kommt eine Mail vom Management. Ja, so. Das kostet dich aber 1.000 Euro am Abend.
Stimmt.
Pro Show und du sollst 20 Shows spielen. Woher das Geld nehmen als junge Band? Keine Ahnung. Also,
ja, das ist krass. Es gibt mittlerweile auch viele, habe ich jetzt zuletzt erfahren, viele Venues, die Geld dafür nehmen, dass man seinen Merch aufbauen darf.
Bei Festivals kenne ich das ja schon, aber bei Venues finde ich es auch interessant.
Ja, sehr interessant. Interessante Entwicklung. Hauen und stechen. Aber auf jeden Fall habt ihr dann, also ihr habt sozusagen euch Repertoire drauf geschafft, ihr habt gespielt, ihr habt so ein bisschen Live-Erfahrung gesammelt.
Ja, vor allem Songs geschrieben, ne? Und ich habe immer zu Hause gesessen und dann so Songideen mit dem Proberaum gebracht und dann versucht, wie wir daraus Bandstücke machen konnten und dann irgendwann, so ging es weiter.
Du hast auch irgendwann mal erzählt, weil die Band ja hieß wie du im Grunde genommen, dass das einfach so, da hat sich irgendwann einfach keiner mehr Gedanken. Also es war irgendwann zu spät, um sich noch einen Bandnamen auszudenken.
Genau, also mir war es eigentlich jetzt damals nicht wichtig, irgendwie, dass es nach mir heißt, sondern ich habe damals, also vorher hatte ich schon ein paar Songs fertig und die wollten wir dann zusammen als Band vertonen und irgendwie haben wir den Moment verpasst, irgendwie uns noch einen Bandnamen zu suchen, weil danach fühlt es sich erstmal eine ganze Zeit lang an wie eine, also danach war es auch erstmal eine Band.
So Bandname. Eine Zeit lang.
Und, ja.
Und da gab es nie so die Idee, dass irgendwie Enno und die Boys oder so.
Ja, nö. Wir hatten halt keine bessere Idee.
Ist ja auch, ich meine, das ist ja auch ein toll klingender Name. Du hast dir selber auch erzählt, irgendwie in München denken die Leute alle, der wäre ausgedacht.
Das passiert oft, ein
Fantasiename.
Ja. Im Osten, glaube ich, das heißt Enrique. Enrique.
Und dann habt ihr aber irgendwann eine eigene EP produziert.
Ja.
So. Und die aber auch so richtig im Presswerk machen lassen.
Ja, nee, selber auch gebrannt wieder.
Ach so, auch wieder.
Also wir
so
haben nur, das Presswerk war die Druckerei. Also das haben wir nicht mehr selber gedruckt, sondern dann zu den üblichen da mal irgendwie so ein Artwork rüber geschickt.
Ja.
Und die EPs haben wir alle selber gebrannt und handnummeriert. Dann irgendwie gab es eine. Und dann gab es irgendwann den Moment, der gute Kollege Oliver Polak hat unsere MySpace-Seite gesehen, irgendwie zufällig. Und dachte, eine Band aus Leer, das kann doch scheiße sein. Hat sich's angehört, fand's aber doch nicht scheiße. Und
er kommt ja selber so aus dem Oldenburger Raum.
Der kommt aus Papenburg, genau. Ah, ja, also es ist quasi genau. die, äh, Ich bin ja in Flachsmeer aufgewachsen, was zwischen Leer und Papenburg liegt und so. Und genau. Und er hat das irgendwann.
Das halten jetzt natürlich auch alle schon vom Ortsnamen her für ausgedacht.
Ja.
Flachsburg, Papenburg. Das ist also ab der Mitte Deutschlands sagen die Leute jetzt was.
Ja. Wobei Papenburg kennt man, da ist die Meierwerft. Also das ist die größte Schiffsbauer Deutschlands. Ist da angesiedelt. Glaube ich zumindest Deutschlands, glaube ich. Da stehen dann immer, weißt du, diese riesen Kreuzfahrtschiffe im Moor. Also das sind spektakuläre Bilder.
Die dann in Kiel vor Anker
absolut
gehen.
Absolut bekloppt aus. Nee, und der Olli hat damals uns so ein paar Kontakte vermittelt und hat auch tatsächlich uns 2-3 Jahre gemanagt.
Der Olli Polak hat euch gemanagt?
Olli Polak hat mich gemanagt.
Ja. Das ist ja lustig.
Das hätte ich mein Leben lang behaupten können.
Und der hat euch dann quasi auch zu Pias vermittelt.
Ja. Also erstmal an den Produzenten Olli Zürich damals, der auch mit Slut aufgenommen hat. Und Olli hat damals auch mit Tobi Hach zusammen das Management für Slut und ich glaube damals auch The No Twist zwischenzeitlich auch gemacht.
Slut, große deutsche Indie-Band.
Ja, liebe ich. Finde ich super. Genau, und dann war auch klar, ey, wenn Olli Zürich diese Bands produziert hat, und Olli Zürich hat auch damals, glaube ich, ein bisschen Ärzte gemacht, macht er bis heute auch.
Mhm.
Juli damals auch.
Ja.
Und Olli sagte damals vom ersten Song Hier und Jetzt, meinte er, ey, Enno, von dem Song, da bauen wir uns beide jeder mal ein Haus von.
Meinst du?
Ja.
Ja, Tiny House.
Ist ein Lego-Haus geworden, glaube ich. So, also erste Platte war eine super Zeit, also total aufregend und sowas, aber ich habe ziemlich schnell gemerkt, von Musikleben vergiss es. So, also.
Ja. Ja, Piers, muss man sagen, ist quasi unter den Indies einer der größten, haben ja auch ein weltweites Netz, einen riesen Vertrieb auch total, also im, was Indie-Bereich betrifft, das beste Label, das man irgendwie kriegen kann sozusagen.
Ja, voll, also super Ruf und super Bands, die da sind. Also, wir haben uns da auch selber, also wir haben uns damals überlegt, wo wollen wir, dass die Musik veröffentlicht wird, und ich habe damals 2007, nach diesem Bandwettbewerb-Dings, 2 Angebote von Majors gehabt, beziehungsweise Gespräche. Und da habe ich schon gemerkt, nee, das möchte ich jetzt erstmal nicht. Das ist mir irgendwie, die denken mir irgendwie in zu großen Strukturen. Das liegt mir irgendwie nicht. Das ist mir irgendwie, liegt mir irgendwie fern. Und dann haben wir uns überlegt, wo wollen wir denn, dass unsere Musik rauskommt? Da haben wir geguckt, wo bringen dann die Bands, die wir alle cool finden? Keine Ahnung, Editors, Placebo, damals fand ich auch super. Gisbert zu Knüpphausen hat da gerade seine erste Platte rausgebracht und ich war mega Fan und hab gedacht, hey, wo kommt denn das alles raus? Und das war eben genau Pias so.
Ja.
Also Pias und damals Grönland, das waren so für uns die beiden Labels, die wir uns vorstellen konnten und haben uns dann, haben den beiden was geschickt und bei Pias kam direkt nach 2 Tagen eine Antwort und die meinten, ja moin.
Ja, krass.
Guck mal rum. So, und es war geil. So.
Und das ist ja dann, also du sagst ja gerade sehr, man merkt dann relativ schnell, dass man davon nicht unbedingt leben kann, wenn man jetzt nicht irgendwie der Millionseller ist oder so.
Ja.
Aber so der erste Moment, dann irgendwie so jetzt den Plattenvertrag in der Tasche zu haben und nicht mehr selber brennen zu müssen,
das war schon irgendwie also ganz schön. Also mein Computer war auch gerade kaputt, deswegen traf sich das ganz gut, dass ich das nicht mehr selber brennen musste. Und klar, war ein Riesenschritt für uns, das so zu haben und zu machen und dann ging es ja auch los, irgendwie professionelle Booking-Agentur und so weiter, erste Tour spielen, wobei vom Routing her war das super sinnvoll. Wir waren damals, haben noch in Ostfriesland gelebt und Tourauftakt war in München. Das war so vom Routing her irgendwie so, okay, gut.
Aber da war wenigstens das Ziel dann, am Ende war der dann wieder in Ostfriesland, in Leer.
Nee, aber erste Tour war so, also auch ein, ich glaube, wir haben uns danach dann so, wir waren irgendwie so, auch wir haben auch immer ganz viele Support-Shows gespielt für andere Bands und so. Und jedes Mal, wenn wir danach nach Hause kamen, war es immer so, okay, hey, lass mal die Kohle auszahlen. Ja, okay, jeder kriegt jetzt irgendwie 4,50 € oder so. Das war echt so scheiße.
Das ist die klassische Enttäuschung.
Ja.
Was hast du dann gemacht? Weil dann hast du ja, du musst ja.
Ich habe zu der Zeit weiterhin Orgel und Papiano gespielt.
Ja.
Und ich hatte auch dann zwischenzeitlich Klavierschüler, teilweise sogar. Dann irgendwann bin ich 2011 nach Hamburg gezogen, habe dann meine Klavierschüler trotzdem noch weiter über Skype unterrichtet.
Ja.
Und so habe ich mich finanziell über Wasser gehalten. So. Und aber weiter natürlich Songs geschrieben, weil der Traum ist nie ausgegangen. Ich glaube, der lebt auch immer weiter, egal ob ich jetzt davon leben kann oder nicht. Ich muss immer schreiben und irgendwie was, ich muss immer Musik machen. Das ist für mich, seitdem ich 13 bin, weiß ich das so. Und das das habe ich auch noch nie in Frage gestellt. Aber klar, man muss irgendwo die Kohle irgendwie reinkriegen. Und wir haben aber 2011 dann nochmal, oder 2012, als dann die zweite Platte rauskam, da ging das dann gerade so ein bisschen los. Da kam dieses Wir sind vorbei, dieses Trennungsalbum raus,
ja.
So ein Tiefpunkt. damals verarbeitet habe damit. Das war für uns auch eine künstlerisch sehr spannende Zeit, weil da hatte die Musik dann bekam langsam. Ich habe eigentlich mein Leben lang bis zum ersten Album mich vor allem mit Musik auseinandergesetzt, aber nicht so sehr mit Sprache. Und ich fing da erst gerade so richtig an zu sagen, ey, Moment mal, ich schreibe auf Deutsch, also muss ich jetzt auch irgendwie, ich will nicht wie viele andere Bands irgendwie nur Allgemeinschauplätze bedienen, sondern ich möchte irgendwie besondere Sätze haben. Ich will schöne Metaphern schreiben und irgendwie eine Sprache bedienen, die irgendwie auch einfach gedruckt schon sich gut anhört oder wenn man sie liest, sich gut anhört und nicht nur durch den Song mitgesungen oder mitgeschrien wird, sondern ich habe dann gemerkt, ich bin auch kein großartiger Hymnensänger, sondern will lieber in meiner Komfortzone irgendwie mit einer relativ, ja, etwas baritoneskeren Stimme und ich habe auch gemerkt, dass ich selber eher, keine Ahnung, war Riesenfan von The National all die Jahre so und habe irgendwann gemerkt so, schau mal, was ist die Range, die dir passt und wo fühlst du dich angenehm und dann habe ich angefangen, mehr zu erzählen und auch mehr Text zu schreiben und mich mehr mit der ganzen Sprache auseinanderzusetzen.
Aber das ist ja interessant, dass man dann so das erste Album, klar, es war natürlich einfach auch geprägt von deiner musikalischen Vorbildung, also weil du ja auch dich wahnsinnig gut in musikalischer Theorie auskennst, hat das natürlich damit reingespielt, so die Sachen zu überdenken sozusagen und da auf so einen technischen Aspekt zu setzen. Beim zweiten Album hast du dann aber direkt so krass aufgemacht, weil es eben dieses Trennungsalbum, es war ein Konzeptalbum, mit dem du eine Trennung verarbeitet hast. Du hast auch irgendwann mal gesagt, es hätte sich orientiert an Schuberts Winterreise. Das ist doch, also das finde ich schon einen sehr schweren Sprung von einer ersten Sache, wo man es aus so einem handwerklichen Verständnis heraus macht und schreibt und produziert, so krass aufzumachen und zu sagen, ich lasse komplett die Hosen runter und zeig mich einfach zu 100%.
Ja, das ist aber auch, glaube ich weiß gar nicht, ob das ein bewusster Schritt war, ob das eine Entscheidung war. Ich glaube, das ist einfach passiert, weil wenn irgendwelche gewissen Dinge in deinem Leben passieren, dann bei mir ist es so, ich schreibe kein Tagebuch, sondern ich schreibe Songs und ich halte eben Gefühle irgendwie fest und versuche, die zu konservieren. Also Dinge, die man eigentlich nicht festhalten kann, versuche ich festzuhalten in Wort und in Musik. Und das war eine schwierige Zeit damals, als ich das geschrieben habe und war aber total wichtig für mich, um da rauszukommen, so um mich damit selber zu therapieren. Habe gemerkt, das ist eine Form von Therapie, die mir gut tut und die mir da auch hilft. Das klingt jetzt alles ein bisschen esoterisch und so, aber
ich finde das nur so interessant, weil ich denke immer so, wenn ich jetzt so eine Trennung hätte, an der ich richtig krass zu knapsen hätte. Wenn ich darüber Songs schreibe, dann halte ich das auf so einer Ewigkeitsebene präsent. Also nicht nur, dass ich jetzt, wenn ich es jetzt in ein Tagebuch schreibe, dann schreibe ich es auf, weil ich mich damit beschäftige und dann mache ich das Buch zu und stelle es ins Regal und dann ist das irgendwie gegessen. Wenn ich aber eine Platte mache mit Songs und das sozusagen der Öffentlichkeit präsentiere, dann muss ich ja auf jeder Tour wieder die Songs singen. Ich werde immer wieder, schreiben mir Leute, oh, die Platte hat mir viel bedeutet oder immer wieder werde ich auf die Platte angesprochen. Ich sehe das Cover andauernd rumfliegen und so. Dann ist das ja, dann habe ich da, also hätte ich persönlich das Gefühl, und das ist wirklich auch nur aus meiner Vorstellung sozusagen, dass ich das nicht schaffe, damit abzuschließen. Irgendwie so.
Die Angst, das wäre meine Angst sozusagen. Die Angst hatte ich zeitweise auch. Es gab auch Phasen, wo es für mich nicht so einfach war, diese Stücke zu singen, beziehungsweise ganz oft schaffen es die Songs sogar, mich immer noch wieder da rein zu ziehen. Jetzt nicht, dass ich jetzt heute noch traurig darüber wäre, aber ich komme wieder in den Moment von damals rein, in dieses verletzte Gefühl.
In diesen
Gefühl.
Geschmack des Moments.
Ja. Und das ist für die Kunst natürlich super, für mich selber. In dem Moment muss ich da eben durch und halte das aus, aber ich habe mich auch voll und ganz damit auseinandergesetzt. Ich habe es nicht verdrängt, ich habe es nicht in die Ecke gestellt und einen Deckel drauf, Decke drüber und so, sondern ich habe mich komplett mit dieser Scheiße auseinandergesetzt und bin da auch sowas von durch, so dadurch, dass ich mich damit nochmal, dass ich so viel reflektiert habe und auch durch die Musik das Geschenk habe, mich so intensiv damit auseinandersetzen zu können. Hat mir das sehr geholfen, so für mich auch, um zu sagen, hey, komm, what's next?
Ja. So. Ich fand das auch ganz schön, in irgendeinem Interview hast du gesagt, da wurdest du gefragt, warum da eigentlich kein Song drauf wäre, wo du irgendwie erzählst, wie sehr du sie jetzt hasst und wie ätzend du sie jetzt findest und hast du gesagt, konnte ich nicht schreiben, weil ich hasse die ja gar nicht. Ich hasse die ja, ich sitze jetzt nicht hier und hasse die. Und das fand ich irgendwie ganz schön. Also so, das ist ja tatsächlich ein extrem großes Zeichen von einem reflektierten Umgang mit der Situation.
Ja, also es hätte, keine Ahnung, es gehören ja immer zwei zu einer Trennung. So, es ist selten irgendwie so, dass nur einer missbaut oder so. Und wenn irgendwelche Dinge passieren, hat das immer seine Gründe und passiert eben. Also wenn man sich einlässt in eine Beziehung, dann kann die auch immer wieder irgendwann vorbei sein. Dessen muss man sich, glaube ich, bewusst sein. Und dessen war ich mir, glaube ich, nicht bewusst genug damals. Und dann habe ich eben die Folge getragen. So. Aber auch alles gut heute. Also
dann kam ja das nächste Album. Wir gehen da mal weiter. Dann kam ja das nächste Album, Flüssiges Glück. Da hast du in einem Interview erzählt, das fand ich irgendwie ganz schön, also abgesehen von, dass ich jetzt einen super Titel finde, weil der mich auch sofort an 1000 Bar nicht erinnert.
Okay, ja.
Aber was ich so schön finde, ist, dass du in einem Interview gesagt hast, auf der Platte hättest du dreimal so viel Text geschrieben wie auf allen anderen Platten,
weil
du dich auch sozusagen jetzt nicht vom Sound her, aber von der Idee her oder von der Songwriting-Idee her irgendwie aus so einer Hip-Hop-Sicht dem genähert hast. Weil du angefangen hast, auch mehr so Vergleiche zu machen, Punchlines zu schreiben und so, obwohl es kein Hip-Hop ist. Das finde ich irgendwie auch eine ganz spannende Herangehensweise.
Ja, ich habe irgendwann auch bei der Wesen vorbei-Platte, bei einem Song bei Abspann und bei Die Flucht, habe ich gemerkt, wie geil es ist, einen Satzreim zu schreiben und habe das total geliebt und habe dann, die Platte war eigentlich schon fast fertig und dann ist mir das aufgefallen, wie schön das ist, dass man das so schreiben kann, dass Sprache ineinander sich verzahnt von Satz zu Satz und habe einfach handwerklich, glaube ich, da noch einen Sprung nach vorn gemacht, so. Und es war vor allem auch so eine wichtige Platte für mich damals, weil ich habe ja schon bei der ersten, bei der zweiten Platte gemerkt, man kann nicht davon leben und dann ist eben die Band auseinandergegangen. Also aus dem anfänglichen Trio ist wieder ein Soloprojekt geworden, was wir einvernehmlich so entschieden haben. Mhm. So, wo mein Schlagzeuger Nils auch sagte, Alter Enno, du schreibst dein Leben lang schon Musik und mach das weiter. Aber es ist völlig klar, dass wir hier zu dritt nicht davon leben können. So, ja. Und habe ich dann gemacht. Danke, Nils. Der ist auch nach wie vor noch in meiner Band, aber ist mein bester Kumpel einfach und spielt Schlagzeug bei mir. Und schöne Grüße, Nils. Moin.
Moin.
Was wollte ich sagen? Achso, Punchline ist mehr Text. Ja, genau. Ich habe einfach gemerkt, ich muss mich mehr mit der Sprache noch auseinandersetzen und mehr sammeln und bin eigentlich seit dieser Platte in so einer Phase, wo ich durch die Welt laufe und permanent Metaphern sammle und schaue, was gibt's wo zu beschreiben und wie kann man das in Sprache fassen.
Ja. Das finde ich deswegen so interessant, weil dann ist ja sozusagen nach diesem Album, du hast erzählt, die Band hat sich aufgelöst. Du hast ja auf diesem Song auch mit Wo bleiben die Beschwerden einen sehr explizit politischen Song geschrieben, weil es dir auf den Sack gegangen ist, dass irgendwie, also der Song handelt ja vor allem von dem Prozess, beziehungsweise dem Nicht-Prozess um Uri Jalloh, der in einer Zelle verbrannt ist und wo es bis heute irgendwie unklar ist, was da wirklich passiert ist, obwohl die Behörden da mauern und behaupten, das war ein Unfall und es aber so viele Ungereimtheiten gibt, wo jeder vernünftige Mensch sagt, das kann niemals im Leben ein Unfall gewesen sein. Also da ist irgendwas. Aber gut, wie dem auch sei, darüber hast du einen Song geschrieben und es war ja sowieso auch 2015 das Jahr, in dem irgendwie plötzlich Rechte Diskurshoheit gewonnen haben und irgendwie plötzlich anfingen, gegen Merkel zu schießen, die irgendwie angefangen hat, auch die Grenzen, die waren ja offen, aber einfach zu sagen, wir lassen irgendwie jeden rein, der Hilfe braucht. Dafür hat sie ja viel Schelte von rechter Ecke bekommen und diese Jalloh-Geschichte und so weiter. Darüber hast du dann einen Song geschrieben, hast es artikuliert, weil es dir auf die Nerven gegangen ist, dass keiner was sagt. Dass gerade die Kunst, also und vor allem dann natürlich auch gerade die Musik, so wahnsinnig still ist bei all diesen Geschehnissen. Ja. Das ist ja bis heute eigentlich fast so ein bisschen so. Jetzt sehen wir mal ab von so ein paar Konzerten wie in Chemnitz oder so. Aber ich finde immer noch, was mir so fehlt, ich habe zuletzt habe ich so ein altes Video gesehen aus den 80ern, Nackt im Wind, Band für Afrika, Grönemeyer, Westernhagen, Lindenberg, Nena, Klaus Lage, Ina Deter, Gitte, also so alle, die da Rang und Namen hatten in deutschsprachiger Musik, haben alle zusammen diesen einen Song gemacht.
Stark.
Der war nicht gut und so, aber das
kenne ich auch nicht.
muss man auch nicht hören, aber das war glaube ich sogar dann der offizielle deutsche Ableger dieses Bob Geldof, Band Dings. Ja. Aber dann kann ich mich erinnern an die 90er Jahre, Mitte 90er, Rostock, Hoyerswerda, Solingen, was ist da? Da gab es in Köln das A-Schuh-Konzert, also es gab so eine große, sagen wir mal, auch im bürgerlichen Übereinstimmung, Nazis sind scheiße, rechts ist scheiße irgendwie. Das ist ein bisschen weggebröselt durch verschiedene Umstände, die wir hier alle nicht aufschlüsseln können, aber zum Beispiel hier in diesem Podcast habe ich zuletzt mit Mark Forster gesprochen. Und Mark Forster ist ein Popmusiker, macht super Popsongs, alles gut. So, kann einem gefallen oder nicht, ist ja auch Wumpe, ist ja selbst Mark Forster, egal, ob das einem gefällt oder nicht. Aber der hat zum Beispiel gesehen, den habe ich dann auch danach gefragt. Und der hat dann gesagt, er hätte in Chemnitz mitgespielt. Und dann bei diesem Konzert.
Er hätte.
Ja.
Er hat aber nicht.
Und dann habe ich gesagt, ja, wieso hast du denn nicht? Und ja, hat er gesagt, ja, mich hat keiner gefragt.
Okay.
Und das ist da, und das war der Moment, wo ich gesagt habe, so, ja, das ist das halt, das jetzt so, das ist nicht cool und so, ne, und nee,
wollen
wir
nicht. Ich hätte auch in Chemnitz gespielt, ich habe denen aber auch eine Mail geschrieben, habe gesagt, moin, wenn ihr noch jemanden braucht, ich bin dabei, sofort. So,
und ja, und das ist aber so schade, weil das, genau das muss doch passieren. Also so ein riesiges.
Ich meine, es gibt ja immer nur begrenzt Platz für Künstler. Man hätte vielleicht da auch sagen können, ey, wir hauen jetzt die ganze deutsche Popkultur da auf die Bühne und wir singen zusammen einen Song oder keine Ahnung. Das wäre natürlich nochmal ein anderes Statement gewesen. So war es natürlich eine Veranstaltung von den Künstlern, die da waren. Und das war aber auch geil. Das war total wichtig und eine super Veranstaltung. Und die jetzt ja gerade nochmal auf den Deckel bekommen haben, irgendwie vom sächsischen Verfassungsschutz, was unfassbar ist.
Da, absolut.
Wo ich einfach nur wieder mal mit offenem Mund da einfach vor meinem Bildschirm sitzt und es einfach nicht fassen kann, wie man sagen kann, dass irgendwie ein Konzert gegen rechte Gewalt und gegen Nazis irgendwie linksextremistisch sein soll. Nein, es ist nicht linksextremistisch, es ist normal. Ja. Verfick nochmal. Oh, ich bin wieder im Fluchtmodus hier.
Ja. Absolut, nee, also du sagst ja, du sprichst ein wahres Wort gelassen aus. Das fand ich auch
krass. Aber was mir damals, als ich diesen Song geschrieben habe, einfach so auf die Nerven ging, war, auch in meinem Umfeld habe ich so gemerkt, es nervt uns eigentlich alle. Es ist unfassbar, dass jetzt da gerade so viel protestiert wird, dass die Pegida-Bewegung da so viel macht und vor allem so volksverhetzende Parolen schreit und die da irgendwie in einem Höcke hinterherlaufen, der im Grunde irgendwelche alten Reden von Goebbels irgendwie neu auflegt. Ja. Ich habe mich aufgeregt darüber, dass vor allem so im weißen Hipstertum so wenig politisch damals passierte. Und es gab viel Hip-Hop, der irgendwie sich dagegen gewandt hat. Es gab viel Punk, der sich gegen gewandt hat. Aber es gab wenige Leute aus meinem Umkreis. So, ich will denen auch keinen Vorwurf machen. Ich habe nur für mich einfach beschlossen, Alter, wenn ich was verändern will, muss ich bei mir selbst anfangen. Und dann muss ich auch jetzt einfach mal einen Song drüber schreiben und nicht nur irgendwelche Petitionen teilen, was ich davor auch schon gemacht habe. Ich habe früher auch immer irgendwie, keine Ahnung, als ich 16 war, war ich Webmaster so für so Dorf, für Malermeister und so Zeug und habe auch damals eine Umweltseite machen wollen, Save Your Planet oder irgendwie sowas, so Zeug hatte ich irgendwie, weil ich fand, in Ostfriesland stehen zu wenig Bäume und so. Ja. Keine Ahnung, Petitionen und so ein bisschen politischen Aktivismus hatte ich schon immer irgendwie in irgendeiner Hinsicht, aber ich habe gedacht, Alter, nee, jetzt mal auch mal konkret und du hast ein Publikum, du hast eine Öffentlichkeit und dann weise sie darauf hin, auf die Scheiße, die passiert in diesem Land.
Ja. Absolut, absolut richtig und absolut toll gemacht. Aber was ich jetzt so interessant finde, und das wäre jetzt sozusagen der Sprung bisher dann auch, also das reißen wir jetzt an der Stelle auch nur kurz an, nach dem Album, das war dein letztes bei Piers, bist du dann zu Sony gewechselt, also zur großen Plattenfirma, zum Major, sozusagen eventuell ist am Horizont doch noch die Möglichkeit, von der Musik leben zu können und irgendwie ein anderer Versuch auf jeden Fall, aber du hast auch immer gesagt, dass du dich hier nicht, also man kennt ja so diese Majors sind Satan-Sachen und so. Aber
habe ich selber auch oft gesagt früher. So, ich habe eine gute Freundin, die ist bis heute in der Radiopromo, mit der arbeite ich jetzt zusammen, mit der habe ich Abi gemacht. Ist total super, dass wir zusammenarbeiten. Habe ich gesagt, als sie da unterschrieben hat, dir ist schon klar, du gehst zum Teufel. Habe ich damals auch voller Überzeugung so gedacht, mittlerweile denke ich aber nicht mehr so, weil ich eben da Leute kennengelernt habe, die mir ihre Philosophie vorgestellt haben und gesagt haben, hey, das und das wollen wir genau nicht, sondern du bist hier ein Künstler, den wollen wir genauso behalten, wie er ist und den wollen wir genauso in dem, was er tut, fördern und ihm alle Freiheiten lassen und das läuft bis jetzt auch so genauso ab. Ich habe bis jetzt, also die haben überhaupt nirgendwo reingeredet, sondern haben einfach gesagt, ey Enno, mach, wir vertrauen dir, du hast so tolle Platten gemacht und wir wollen, dass du einfach weitermachst und wollen dich hier in unserem Stall haben und du machst das schon. Und ich, was ich vorher sogar nicht mal bei Piers konnte, also alles gut, ich habe da eine super Zeit gehabt, aber ich habe jetzt hier jede Single ausgesucht und auch gesagt, in welcher Reihenfolge sie veröffentlicht werden. Ich habe alles komplett selber entscheiden können und das ist einfach toll.
Ja, super.
So. Also so lerne ich gerade auch ein Klischee kennen, das absolut nicht erfüllt wird hier vom bösen Major bei mir jetzt. Aber keine, wir können uns ja in 2 Jahren nochmal treffen. Ja. Gucken, was noch so kommt.
Und bei der Sony kommt jetzt dein neues Album raus, Was berührt, das bleibt. Und das finde ich jetzt sehr interessant, weil es scheint eine Art Muster zu geben. Dein erstes Album war, nennen wir es mal, also es stimmt, es wird dem nicht gerecht, aber jetzt der Einfachheit halber, nennen wir es mal technisch. Dann war dein zweites Album super persönlich. Dann war dein drittes Album Album wieder, auch eigentlich eher wieder ein bisschen technischer im Grunde genommen. Also Flüssiges Glück hat ja schon so eine, hat nicht so diesen roten Faden, sondern hat so eine, alles was mal auf dem Tisch muss, packe ich jetzt mal hier so ein bisschen rein, aber so. Und jetzt haben wir Was berührt, das bleibt, ein Album, das eine extrem persönliche Geschichte erzählt. Ich habe die auch vorher erzählt bekommen, mich hat die Johanna von der Plattenfirma, hat zu mir gesagt, ich muss dir was zum Enno-Album erzählen, ruf mich bitte an. Und ich war, okay, warum muss ich dich anrufen? Kannst du mir das nicht schreiben? Nein, ich muss dir das am Telefon erzählen. Dann hat sie mir diese Geschichte erzählt, ja, die alles hat, was das Leben halt zu bieten hat. Also tatsächlich komprimiert auf ein großes Ereignis. Und ich finde das ganz, ganz spannend und interessant, was du da für Schlüsse draus ziehst. Aber erstmal, bevor wir jetzt hier einen riesen Bohai machen, diese Geschichte kurz erzählt. Also, oder vielleicht erzählst du sie einfach mal. So, was ist die Geschichte hinter Was berührt, das bleibt?
Jetzt bellt mein Hund gerade, weil irgendwas jemand an der Tür ist.
Stichwort.
Das ist Emma, ist ein Zwergpudel.
Den hast du auch zuletzt fotografiert und ich habe so Fotos gesehen auf deiner Facebook.
Genau, das auf Instagram könnt ihr alle einmal gucken.
Also kommen wir mal kurz zur Hintergrundgeschichte von Was berührt, das bleibt.
Ja, es ist das erste Mal, dass ich heute drüber spreche. Deswegen muss ich auch kurz überlegen, wie ich das in Worte fasse. Ich weiß es selber nicht. Ich habe zwar jetzt ein Album drüber gemacht, aber ich weiß noch nicht, wie ich das nach außen erzähle, was jetzt genau passiert ist. Aber was ich sagen kann, ist, dass stell dir einfach vor, zwei Typen, so die besten Freunde, sind so super in ihrem Leben, haben eine gute Zeit, also in dem Fall Nils und ich, so mein Schlagzeuger und ich, und plötzlich werden beide unsere Freundinnen innerhalb von einem halben Jahr krebskrank. In einem Alter irgendwie von zwischen 25 und 29 Jahren. So, und das macht einfach was mit einem. Und da ist einfach, es war einfach ein krasses Auf und Ab permanent irgendwie. Eine war gerade wieder gesund, dann wird die andere krebskrank und so komische Verschmelzungen. Und
Also man kann sich das gar nicht vorstellen. Also gerade diese zeitliche Nähe auch. Also
ja, es ist einfach wie so ein, keine Ahnung, es ist die Wahrscheinlichkeit, dass das zwei Freunden passiert, dass ihre liebsten Menschen irgendwie parallel quasi Krebs ist ja nicht gleich Krebs, es waren verschiedene Krebse so. Aber das ist vor allem in dem Alter irgendwie, ich hatte die besten 20er, die man überhaupt haben kann, jetzt glaube ich auch und so. Und plötzlich merken wir so, ey, unsere Freundinnen können das nicht haben und so. Und ging so einfach so der Ernst des Lebens so bei uns einfach so komplett los. Und jetzt, nee, jetzt ist hier nicht mehr mit Heidi Thai, sondern wir müssen jetzt irgendwie gucken, was wir machen und wir müssen da irgendwie durch. Und jetzt ist halt erstmal hier Chemotherapie und keine Ahnung. Und das ist natürlich heftig. Ich beschreibe das in dem Album aber auch nicht so konkret, sondern eher das, was es mit einem emotional macht und diese Ängste, die zwischen den Zeilen stehen und auch diese Auf und Abs, dieses auch wieder zwischendurch wieder dieses Lachen, zusammen traurig sein und trotzdem sich da wieder gegenseitig am Schopf packen und aus dem Sumpf der Traurigkeit wieder rauszuziehen so und wie man damit so umgeht, was es mit einem macht.
Ich glaube, das ist an der Stelle auch ganz wichtig zu sagen, das ist kein Betroffenheitsalbum. Also das ist keine Platte, auf der es jetzt irgendwie die ganze Zeit darum geht, dass das Leben gemein ist oder so, sondern im Gegenteil. Das ist eine Platte, die auch super bejahend klingt in Zügen. Das ist eine Platte, die quasi dieses ganze emotionale Wirrwarr, dass das ja ist, irgendwie abbildet oder versucht abzubilden. Das war dir auch immer wichtig. Das ist interessant, weil mir das auch gesagt wurde und weil ich das aber auch, als ich sie gehört habe, genauso empfunden habe. Jetzt nicht zu sagen, ich erzähle jetzt diese Geschichte einfach 1:1 und mache die traurigste Platte aller Zeiten und bin der Deutsche in the Cave oder irgendwie sowas, sondern, also klingt jetzt auch wieder fast esoterisch, aber da ist natürlich einfach so bei so einem krassen Schicksalsschlag, so eine sehr, sehr spezielle Energie draus gezogen, die auch gar nicht unter gar keinen Umständen irgendwie so reproduzierbar wäre.
Ja, ich glaube, dass solche Schicksalsschläge, keine Ahnung, also ich glaube, jeder von uns wird irgendwann gehen müssen und jeder von uns wird Menschen verlieren, die er liebt. So, es sei denn, wir sterben früher, aber haben wir auch keinen Bock drauf. So, das heißt, der Tod ist einfach, der ist unmittelbar, der steht uns allen bevor. Entweder betrifft uns selbst oder betrifft die Leute, die wir lieben. Und ich hatte nur nicht gedacht, dass ich so früh mich damit schon auseinandersetzen muss, so in so einer Form. Und wir haben Lena eben verloren so und das ist einfach eine ganz große Scheiße, die da passiert ist und gleichzeitig war sie so unglaublich stark und hat uns so viele Dinge mit auf den Weg gegeben und hat so früh losgelassen und gesagt, dass wir uns nicht stressen sollen, dass wir die Zeit, die wir haben, nutzen sollen, bitte, 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 so flach es klingt, im Grunde hat sie einfach gesagt, Leute, YOLO, ne? Kapitier, nutzt die Zeit, die ihr habt und macht euch ein gutes Leben und stresst euch nicht so wegen irgendwelcher Kleinigkeiten, sondern schätzt das Leben und erfüllt euch eure kleinsten Träume, die ihr habt und die größten auch sowieso und kämpft dafür, tut das, solange ihr könnt und was ich habe einfach, das ist ja natürlich nochmal ein härterer Fall, als jetzt dieses Trennungsamt, was ich damals gemacht habe, um mich selber zu therapieren. Das hier jetzt ist einfach nochmal eine Schippe drauf. Ja. Ich hätte mir gewünscht, dass ich das nicht hätte machen müssen. Ich hätte lieber ein Album über Belanglosigkeiten geschrieben oder so. Ist jetzt nicht so und es ist aber meine Art und Weise, irgendwie mit solchen Dingen umzugehen, ist es eben Kunst zu machen und ich kann eigentlich allen Menschen nur empfehlen oder auch wenn ihr Eltern seid, bringt eure Kinder daran, irgendwas künstlerisch zu machen, ob sie Schauspielern oder ob sie malen oder ob sie irgendwie ein Instrument spielen oder schreiben. Es hilft unglaublich, sich selber zu reflektieren und mit Dingen fertig zu werden. Mir hat es unglaublich geholfen. Ich habe erstmal gebraucht, um wieder überhaupt auf die Beine zu kommen und Bock zu haben, aber ich habe einfach mich erstmal, keine Ahnung, in irgendwelche Räume gesperrt oder bin weggefahren oder keine Ahnung, bin auch mit meiner Freundin zusammen erstmal weggefahren. Wir haben auch dann was gemacht, nachdem sie wieder gesund war, was wir immer machen wollten, nämlich mal einfach nach Amerika rübergefahren und ihre Großeltern da besucht und sowas. Und das Absurde ist, dass meine Freundin ist selber eben, wir haben auch überlegt, halten wir das jetzt privat oder nicht, aber sie ist auch selber Songwriterin, sie ist eben Sarah von Sarah and Julian und sie war auch bei mir schon im Vorprogramm und so weiter und sie hat eben, sie hatte eben Lymphdrüsenkrebs so und sie hat selber sozusagen auch mit mir zusammen, damit wir fertig werden, haben wir auch zusammen gesessen und Songs geschrieben und sie hat natürlich als ehemalige Krebspatientin noch eine ganz andere Sicht auf die Dinge und hatte noch ganz andere Zeilen auch beizutragen. So gesehen ist es, stellenweise gibt es Songs, wo man sagen muss, ja, die haben wir zu 50-50 zusammen geschrieben und eben das beschrieben, was wir da durchgemacht haben. Und ein Song ist Stark sein, da behandeln wir das Thema eben, wie man damit umgeht, wenn man diese Diagnose bekommt so und was es mit einem macht. Und da gab es eine sehr, sehr lustige Szene, wo wir in der Notaufnahme sitzen und ich voll anfange zu heulen und Sarah nur sagt, ja, du siehst aus wie immer. wer mich kennt oder meine Musik kennt, so, das fand ich sehr treffend. Ja. So wie so Ostfriesen halt so emotional sind. So, ne? So,
Und ihr habt dann auch, ich habe auch gelesen, dass ihr dann auch so ein, nachdem Lena gestorben ist, auch ein Benefizkonzert in ihrem Namen veranstaltet habt, wo ihr dann irgendwie auch noch für eine Krebshilfe gesammelt habt.
Ja, und so. Es war so mit einer ihrer letzten Wünsche, dass wir nochmal für diese Krebshilfe was sammeln, weil die braucht das Geld dringend und auch in ihrem Namen nochmal was Gutes tun. Und ich habe eben auch einen Song darüber geschrieben, über die Art und Weise, wie, mit welcher Körperhaltung Lena gegangen ist, was für eine wahnsinnige Hochachtung ich davor habe, wie sie durch diese Zeit gegangen ist. Und deswegen haben wir dann gesagt, ey, lass uns auch einfach nur, damit man was zu tun hat, weil wir waren dann ja da und das war irgendwie, keine Ahnung, 2-3 Monate, nachdem sie verstorben ist. Es stand ja dann, keine Ahnung, also die, ach ja. das ist irgendwie komisch drüber. Also ich habe Songs drüber geschrieben. Das geht auch, weil ich habe dann so, ich sage ja nicht, wer es ist, aber jedes Mal, wenn ich wieder dann konkret werde und an die Menschen denke, die halt echt sind und nicht, das ist halt nicht ausgedacht, deswegen muss ich erst noch gerade lernen, darüber zu sprechen.
Ja, das so, verstehe ich.
Das ist ja das Spektrum. Das ist was anderes, als wenn man nur ein Lied singt, wo man vielleicht ein Gefühl beschreibt, wo ich auch wahrscheinlich immer wieder weinen muss, wenn ich singe, weiß ich noch nicht. Aber nochmal da wieder, immer wieder reinzugehen, so, das ist auf jeden Fall was anderes als ein Trennungsalbum und da bin ich gespannt, wie das, also ich hoffe, ich schaffe das.
Das schlägt ja auch wieder in die Kerbe der Frage, die ich auch beim Trennungsalbum gestellt habe. So eine Erinnerung so präsent zu halten, das ist ja total schön. Und das ist ja auch gerade in diesem Fall so, also persönlicher geht's ja gar nicht. Ich finde das wirklich irrsinnig beeindruckend, dass du diese Platte geschrieben hast und wie du diese Platte geschrieben hast, auch mit Sarah zusammen und so. Und ich finde das sehr, sehr mutig. Ja, also es ist jetzt auch bescheuert, da jetzt irgendwie nachzufragen, weil du ja selber sagst, du redest jetzt das erste Mal wirklich drüber und so und wirst du auch einen Weg finden, wie du darüber reden kannst.
Also mein Ansatz ist es hier auch ganz klar gewesen, dass man sagt, ey, es passiert Scheiße im Leben und ich mache Kunst, also kann ich diese Scheiße nehmen als Dünger, um ganz tolle Kunst daraus wachsen zu lassen. Ja. und das haben wir eben genutzt. Dann war es zumindest dafür, war diese Scheiße gut.
Ja.
So, und vielleicht kann es irgendjemand anderen Kraft geben, der auch irgendwie da durch muss, der Angehörige hat, die krank werden oder wo man Angst haben muss um seine Liebsten oder wo man selber vielleicht betroffen ist. Da gibt es auf jeden Fall noch nicht so viel Musik für. Und mir hat mein Leben lang Musik immer geholfen und eine ganz große Kraft gegeben, so auch in Phasen, wo es mir nicht so gut ging, aber auch in Phasen, wo es mir super ging, war Musik immer, ist immer so, ich habe immer einen Soundtrack für mein Leben irgendwie so am Start. So. Und ich hoffe eben, dass das einfach was total Einzigartiges ist, dass ich nicht nochmal so eine Platte schreiben muss und will, sondern dass ich danach irgendwie andere Dinge machen kann, andere Platten schreibe. Wahrscheinlich die nächste wird wieder ultrapolitisch werden, glaube ich. Das ist auch mir ein Anliegen so. Aber das war jetzt einfach gerade die Phase meines Lebens und ich musste das verarbeiten, habe das erstmal festgehalten, geschrieben. Und die Songs waren dann auch ganz gut. Also wir haben auch echt überlegt, ob wir die veröffentlichen oder nicht, ob das jetzt so privat ist oder so. Und wir fanden aber die Songs cool und was heißt cool?
Ja, richtig cool.
Ach scheiße, ey. Ja.
Okay, das, an der Stelle einfach machen wir einen Themenwechsel. Das Album ist ja, ich glaube, wenn dieser Podcast erscheint, auch schon erhältlich. Und dann können die Leute das ja hören und sich ein eigenes Bild machen. Aber ich nochmal, also ich finde es wirklich sehr, sehr beeindruckend, dass du das gemacht hast und wie du das gemacht hast und so. Deswegen von mir die allergrößte Hochachtung dafür. Und
was sagt man Danke dann?
Ist egal, ich brauch's gar nicht sagen. Ich wollte eine kleine Verschnaufspause für dich moderieren, weil jetzt kommen wir zu einer Rubrik in diesem Podcast, wo wir immer Freunde und Weggefährten fragen, ob sie uns Fragen schicken für unseren Gast. Und normalerweise haben wir dann immer so drei Fragen, meistens von der gleichen Person. Bei dir habe ich jetzt vier Fragen von vier verschiedenen Leuten. Und ja, ich würde sagen, die hören wir
uns. Das sind ja Leute, die ich kenne, oder was?
Das sind alles so hoffentlich, weil sonst haben sie uns belogen. Aber
Moin, hier ist Günther.
Hier ist Günther von der A3. wir fangen jetzt mal einfach mit der ersten Frage an. Ich glaube, das dürfte eine Person sein, die du auf jeden Fall kennst.
Hi Enno, hier ist Sarah und ich frage mich, was würdest du deinem 16-jährigen Ich raten, wenn du es jetzt treffen würdest?
Sarah, deine Freundin.
Ja, moin.
Ist so ein bisschen wie bei
Herzblatt oder so.
Ja, nee, nur die Liebe zählt, wenn dann so der Partner. Dein Partner ist nämlich hier, er hat keine Kopfschmerzen und er will ein Lied für dich singen.
Super. Ja, hätte auch was. Hätte
ach, stimmt.
So ein absolut. So ein Antrag über,
über WhatsApp. Über meinen Computer. Was würdest du deinem 16-Jährigen
ich sagen? 16-Jährigen ich, Alter, ja, verbrenn unbedingt die scheiß Playstation. Stehe morgens ein bisschen früher auf, trink nicht ganz so viel.
Aber glaubst du nicht, dass...
Aber vor allem hör auf, so krass an dir zu zweifeln. Weil ich hatte als 16-Jähriger, das war die schwierigste Phase meines Lebens. Ich meine, ihr müsst alle denken, dass ich nur schwierige Phasen in meinem Leben habe. Nee, aber ich hatte tatsächlich da mit 16 echt schwere Depressionen, habe das im Nachhinein erst begriffen. So, ja. Also jetzt irgendwie 5 bis 10 Jahre danach begriffen, dass ich da wirklich so kacke drauf war. Und habe einfach das Gefühl gehabt, ey, keiner mag mich und so. Und irgendwie so... habe aber auch nichts versucht dran zu ändern, ne? Also so irgendwie einfach so man, gewollt, bewusst traurig gewesen, einfach in die Ecke gesetzt, aber auch nichts gemacht. Auch
darin ein,
so einfach sozusagen. Ja. Eingerichtet und sich selber so hingerichtet und einfach so gesagt, nö, ich kann eh nichts und so. Ja. Und dem würde ich sagen, Alter, du bist ein cooler Typ, komm mal klar und steh mal auf jetzt und mach mal. So und glaub an dich und ja, weiß nicht, ob ihn das jetzt motivieren würde.
Und vielleicht würdest du ihm diesen MTV Music Maker für die PlayStation noch zuschieben.
Ja, vielleicht auch. Ja, oder vielleicht würde ich ihm sagen, hey, fang auch früher an, dich nicht nur mit Musik, sondern auch mit Sprache auseinanderzusetzen. Dann würde ich heute noch mehr davon profitieren. Ich bin ja quasi als Ostfriese mit Plattdeutsch aufgewachsen.
Ja. Kannst du, snackst du
Platt? Ja, kann ein bisschen Plattbroten, du.
Wow. Mhm. Aber war das dann auch wirklich so Dorfsprache oder ist das?
Ja, nicht nur Dorf, auch Stadt. Aber vor allem die Älteren sprechen das da. So, ja. Also, ja. Aber ich habe, würde ich sagen, erst als ich zum Gymnasium ging, richtig Deutsch gelernt. So. Ja. Also kein No Offense meinen Eltern gegenüber jetzt, aber
merkst du so. Manchmal, ich kenne das so, ich bin ja im Rheinland aufgewachsen.
Ich werde nur noch gehasst.
Ich bin ja im Rheinland aufgewachsen und ich kenne das so, dass dann so, dass man, auch wenn man dann Hochdeutsch spricht oder lernt oder so, dass es immer so 2, 3 Begriffe gibt, die man selber für Hochdeutsch hält, die aber eigentlich voll Dialekt sind und wo man sein Leben lang gedacht hat, wieso versteht mich da keiner,
auf jeden Fall.
Wenn ich das sage.
Ja.
Gibt es sowas auch bei dir?
Ja, es gibt zum Beispiel das Wort Schluff. Das ist, wenn du Chips oder Flips im Schrank hast und die aber zu lange offen waren, dass die so ganz matschig sind. Das ist ein Schluff. Und ich dachte, das wäre so ein krasses, so ein normales deutsches Wort.
Ich habe immer gedacht, Deuen. wer normal ist.
Doin?
Ja, Doin. Das ist Kölsch für Schubsen. Und ich dachte immer, ja, okay. Doin, wie, hat der dich aus dem Weg gedeut oder was? Und alle so, hä, was willst du? War für mich immer ein ganz normales Wort. Genauso wie Plümo. Die Kölschen sagen immer Plümo zur Daunendecke. Ich, weil da waren sie auch so, in Köln waren ja auch Franzosen und Holländer und alles, die haben dann, glaube ich, immer so ein paar Begriffe da gelassen. Und Plumeau ist, glaube ich,
so. Aber so Decken und Stoffe sind auf Plattdeutsch Plünn.
Naja.
Oder generell Klamotten.
So. Ist ja auch so, ist ja auch so ähnlich.
Ja.
Auch ähnliche Sozialisierung da oben.
Ja. Ja, die Franzosen waren da auch, glaube ich.
Ja, eben. Und die Holländer ja auch.
Die sowieso.
Die waren überall. dann kommen wir zur nächsten.
Die sind Frage. Da immer noch.
Ja, das stimmt. Aber ich mag die. Ich habe ein riesengroßes Herz für Holländer, muss ich an der Stelle
auch sagen. Ich auch.
Es gibt ja immer dieses deutsche scheiß Holländer, aber ich liebe die total. Das ist ein tolles Volk.
Rudi Carrell immer groß gefeiert. Wenn lass dich überraschen.
Ja, die haben auch so, ich finde, die haben so einen guten Stil. So, wenn man in Holland ist, denkt man, boah, hier sieht alles super aus.
Und die lachen auch einfach gern. Also die Mentalität der Holländer ist total freundlich, finde ich. Es ist irgendwie immer, irgendwie sind sehr, sehr herzlich, nicht so. Also so die Ostfriesen dagegen. Also ey, Ostfriesen sind auch super cool.
Na.
Alles cool. Ja, aber Ostfriesen die lachen nicht so cool. Viel. Die sind halt generell erstmal so,
Ja. Ja, Uke will mich immer, das ist ja mein Freund aus, aus Ostfriesland, der will mich immer mitnehmen zu irgendeiner Sache, wo man irgendwie einen Ball über die Straße rollt.
Busseln oder was?
Ja, genau.
Ja. Ja, muss man machen. Aber es geht da vor allem ums Trinken, nicht ums...
Genau, ja, ja, das hat er mir auch erzählt. Aber also, irgendwie mit dem Bollerwagen rollt man einen Ball über die Straße.
Ja.
Ich habe ihn ja, ich habe Uke jetzt auch die letzten Jahre mal zum Kölschen Karneval mitgenommen und ihm hat es sehr gut gefallen.
Okay.
Also ja, dann findet ein interkultureller Austausch statt.
Sehr gut.
Okay, kommen wir zur nächsten Frage von der nächsten Person.
Yeah, Enno, Kuckuck, du Räuber. Du, schöne Grüße hier vom Autobahnrasthof. Ich sitze hier, trinke einen leckeren Kaffee und ich habe tatsächlich eine Frage an dich und zwar... Bezüglich deiner musikalischen Vorlieben würde ich gerne wissen, mit welchen drei deutschen Bands oder Solokünstlern du dir ein Kollabo-Album vorstellen könntest, weil du findest, dass sich das gut ergänzt oder du ein sehr großer Fan der jeweiligen Künstler bist. Ja, das würde mich tatsächlich sehr interessieren. Liebe Grüße und Küsschen.
Ein Küsschen von Patrick.
Der Patrick Salmen, moin. Mit dem war ich gerade unterwegs, letzte Woche noch. Ein paar, einfach mal, bin mal als Rody und Rowdy mitgefahren bei ihm auf seiner Lesereise. Hab zwei Songs gespielt noch in seinem Programm.
Und hast ihm dann
guter
auch
Typ.
Die Sachen getragen.
Was?
Wenn du als Rodi mitgefahren bist, hast du ihm die Sachen auch noch getragen und das Mikro aufgebaut.
Sein Buch.
Ja.
Schweres Buch. Ja, gute Frage. Drei deutsche Künstler. Also ey, es gibt so viele gute Künstler, mit denen ich, also generell finde ich Zusammenarbeit super spannend.
Ja.
Deutsche Künstler. Also wen ich gut finde oder spannend finde oder beides.
Ja, na klar.
Naja, ja. gibt's super viele. Also ich kann jetzt nur Beispiele nennen, weil ich würde, den anderen tue ich unrecht, wenn ich sie nicht nenne, aber Gisbert finde ich super. H.P. Baxter finde ich super.
Ja, das würde ich auch gerne hören, die
Zusammenarbeit. Fortuna Ehrenfeld habe ich ja gerade.
Oh ja,
stimmt. Hier auf der Platte haben wir einen Song zusammen gemacht, beziehungsweise den hat er geschrieben. Ich durfte einfach nur den singen, fand ich aber super. Hätte ich auch gar nichts anderes dazu beigetragen, weil der Text war eh perfekt. Judith Holofernes mag ich voll.
Ja.
Mochte ich schon immer. Ist auch ein Grund mit, warum ich auf Deutsch irgendwann angefangen habe zu texten. Weil zu der Zeit habe ich gerne Wir sind Helden gehört. Fand und finde ich immer super. Und dann habe ich aber auch sehr, sehr viele Leute, die ich aus dem Hip-Hop total mag. Also keine Ahnung, sei es Fatoni oder Materia oder Dexter, so die ganzen Leute.
Hast du das
intelligenter Hip-Hop, sag ich mal.
Hast du das King of Queens Video von
Fatoni? Ja, fand ich mega.
Sehr, sehr gut.
Guter Typ.
So, dann kommen wir zur
Ich frage mich aber immer, ich werde, wahrscheinlich gibt es nie eine Antwort. Ich habe immer so das Gefühl, so ein bisschen, Hip-Hop ist immer so ein bisschen Schulhof und sowas. Wenn man jetzt anfragen würde, ist es immer so, ich weiß aber nicht, ob die einen auch, also ich habe immer so, das ist aber ganz normal, so wie früher auf dem Schulhof, oh Gott, mag der mich wohl? Also so.
Aber ich glaube, Fatoni zum Beispiel halte ich ja für einen sehr offenen und sehr schlauen Rapper. Der könnte sich so eine Kollabo auf jeden Fall sofort vorstellen. Also. Why not? Würde irgendwie auch ganz gut passen, finde ich.
Ich würde es auch verstehen, wenn er, also ich habe ihn ja auch nicht, ich frage ihn ja hiermit auch nicht, ich würde auch verstehen, wenn er sagt, nö, ist mir irgendwie zu.
Ich wollte mal.
Zu emo oder so.
Ich habe mal per E-Mail Francesco Wilking angefragt, ob wir zusammen nicht mal italienische Lieder singen wollen.
Geil.
Aber er hat mir nicht mal geantwortet.
Also dann frage ich ihn nochmal, ich sehe ihn Sonntag.
Ja, okay. Sehr gut.
Das klären wir.
Dann haben wir die dritte Frage, die kommt auch von jemandem mit einem interessanten Namen.
Huhu, Ennochen, hier spricht Kabel. bislang hast du ja immer gute Musik gemacht, deswegen musste man nicht viel Kritik üben. Aber generell mal die Frage so auch hier unter Freunden, wie kann man dir denn unangenehme Dinge sagen, sodass du sie annehmen kannst?
Super nette Frage, aber das ist deine alte Schulfreundin, glaube ich,
Kabel. Ja, Kabel.
Ist das die Radio-Promo?
Das ist jetzt meine Radio-Promo. Ich habe quasi, sie hat ein Jahr unter mir Abi gemacht, also sie hat 2007 gemacht, ich 2006 und wir haben immer an der Dorfdisco abgehangen, Schnaps getrunken und so. Und,
selige Dorfdisco-Zeiten.
Ja, das war super. Ich spiele auch in meiner Dorfdisco, aber das ist schon, das ist liegt in der Vergangenheit während der Ausstrahlung. Aber es war super an der Dorfdisco. Ja. Also das Konzert da war richtig geil.
Hammer. Ja,
war
Leute abgegangen sind.
Richtig.
Und
abgegangen.
Diese Tablette
im Limit,
mit sauren...
Im Limit in ihr Hofeln, weißt du wohl die Dinge.
Und wie H.P. Baxter da ins Stage-Diving gemacht hat.
Da war H.P. Baxter sogar krass. Auch neulich sogar nochmal, 2008 oder so, saß er da in der Theke nochmal.
Siehst du, der wohnt da nämlich noch.
Und
weißt
du, wer auch mal da war? Ich war mal Vorband für Dennison Whitmer, der wiederum seinen eigenen US-Support dabei hatte, namens Josh Tillman, heute Father John Misty. Father John Misty war Vorband, der hat vor mir gespielt im Youth Lair, Alter, und dann sind wir noch ins Limit gegangen zum Saufen.
Okay. Limit heißt das, das heißt ja eigentlich immer diese Limit.
Ja, ja.
Ich kenn nur das in Oldenburg, das Amadeus.
Auch geil.
Da haben wir immer
mit Olli Schulz gespielt.
Da haben wir auch mit Furtenbier immer gespielt. Und da hat man im Amadeus geschlafen. Die hatten da drin so...
Da oben das Ding?
Naja, die hatten da drin so...
Auf dem Sofa oder was?
So, ja, die hatten da so Zimmer mit Betten.
Ach, da hinten noch. Okay, genau. Ich kenne nur diesen komischen, verrauchten Backstage da. Aber es ist schön da, ich mag den dann.
Ja, was
ich weiß nicht, war die Frage, ich weiß gar nicht, wie Frage gar nicht so richtig verstanden, wie man mir was sagt, was, wie man mich beleidigt quasi. Nee, hä?
Wie man dich so kritisiert, dass du es auch annimmst.
Ah, aber ich bin doch für Kritik vollkommen offen.
Ja,
eigentlich.
Ich weiß auch nicht, warum sie da. Vielleicht
hast Kabel, das musst du mir in Ruhe nochmal erklären, das habe ich nicht verstanden.
Ich glaube auch, ihr müsst aber nochmal was klären.
Wie man mich kritisiert, sodass ich es.
Vielleicht, ja, vielleicht also wollte sie dir durch die Blume sagen, wieso hast du nicht, keine Ahnung, dieses Punkrock-Album gemacht oder so.
Mach ich bestimmt auch nochmal. Ich habe ja so ein, immer noch ganz lange, schon ganz lange geplant, ich will nochmal so ein Metal-Album machen, so also Klavier-Metal, nur auf schwarzen Tasten. Anowar heißt es.
Sehr gut.
Das ist ein ganz großes Ding, wird das nochmal.
Lace so. Eldin will auch unbedingt ein Metal-Album machen.
Der hast du den gesehen bei Zärtlichkeiten mit Freunden?
Nee. Das war unser erster Gast hier, der allererste hier in diesem Podcast.
Weil der hat nämlich, gibt's vom MDR diese Zärtlichkeiten mit Freunden, diese geilen Typen, die beiden, die haben diese Sendung Zärtlichkeiten im Bus und da war ich auch mal und vor mir war Lethal Lean da und die haben tatsächlich Bilder von dir in so einer Heavy-Metal-Version da umarrangiert und stehen da halt auch so mit so Frisuren und so. Das ist ganz lustig.
Okay,
also. Aber wie beantworte ich die Frage? Also nö, einfach raushauen, immer offen, also wenn es offen ist und wenn es nicht... Nee, immer sagen.
Unter Freunden ist das ja so, man hat ja
Freunde sowieso, aber ich glaube, das war jetzt nicht, dass sie Angst hat, mir irgendwas zu sagen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es geht eher darum, dass wenn jetzt jemand sagt, er findet einen Song scheiße, wie er mir das beibringt, dann sage ich, ja, sag mir doch einfach, dass du den Song scheiße findest, ist okay. Ich hatte neulich, in Dresden haben wir gespielt und da war eine Zuschauerin, die meinte, ey, ich komme zu allen deiner Konzerte, ich mag deine Musik aber gar nicht. Also vor allem jetzt auch, seitdem du irgendwie noch so Sprechgesang machst und so, ich finde das total lächerlich und das klingt echt richtig scheiße. Aber ich finde dich als Typ irgendwie total geil, deswegen komme ich immer wieder. Ja. Super. Super.
Okay.
Cool. Danke.
Hier ein Foto von mir. Obwohl, verkaufte Tickets. Also,
Es gibt echt Leute, ey.
Das stimmt.
Ist einfach echt immer wieder schön.
So, eine Frage haben wir noch. Du bist der erste Gast, der hier 4 Fragen bekommt.
Oh, das ehrt mich sehr.
Und die dritte Frage hören wir jetzt.
Hi Enno, hier ist Marian. Liebe Grüße. Pass auf, ich habe eine Frage an dich. Und zwar, angenommen, du könntest dir eine Künstlerin oder einen Künstler aussuchen, der oder die auf deiner Beerdigung genau einen Song spielen soll. Ja, nehmen wir mal an, du könntest jetzt auch jemanden wählen, der oder die vielleicht schon gar nicht mehr lebt, also Elvis oder so. Ja, wen würdest du auswählen, mit welchem Song und warum?
Boah, Marian, stellst du schwierige Fragen. Marian, muss ich kurz erzählen, mit dem war ich im Englisch-LK. Guter Schulfreund, geiler Typ. Richtig guter Typ. Wir können ja schneiden, ich habe ein bisschen Bedenkzeit, ne?
Also ich habe immer gedacht, ich helfe dir einfach mal. Ich habe da auch oft drüber nachgedacht, was will ich, was auf meiner Beerdigung läuft.
Weil das Ding ist, wenn ich das jetzt sage, ne, dann passiert das ja wirklich. Ich muss mir das ja gut überlegen.
Aber du kannst ja immer noch ein Testament schreiben.
Was weiß ich, vielleicht laufe ich gleich irgendwie falsch gegen die Tür hier beim Rausgehen und sowas. Stimmt, dann muss das ja, dann ist das ja quasi mein Testament. Es ist ja notariell jetzt mit 2 Zeugen und hier online beglaubigt.
Das stimmt.
Dann erzähl
du mir auf den Kopf fällt.
Ja, erzähl du erstmal, vielleicht fällt mir dann bis dahin noch was ein.
Ich war immer 100% davon überzeugt, dass ich möchte, dass auf meiner Beerdigung God Only Knows gespielt wird von den Beach Boys, weil das finde ich eines der schönsten Lieder aller Zeiten ist. Dann, aber jetzt mittlerweile, wenn ich das höre, denke ich die ganze Zeit so, oh Gott, das kann ich den Leuten doch nicht antun, weil das Lied auf einer Beerdigung zu hören, ist ja wirklich, da willst du wirklich, dass den Leuten die Augen austrocknen, weil da nicht mehr Tränenflüssigkeit generiert werden kann, weil das, glaube ich, so hart ist, dieses Lied auf einer Beerdigung zu hören. Das macht, glaube ich, alle Anwesenden komplett fertig. Deswegen überlege ich jetzt, was so ein bisschen fröhlicher wäre, was ich auf meiner Beerdigung spielen lassen könnte.
Ich fände ja auch einen Bruch super. Also wenn man irgendwie zum einen, ich bin ein riesen Max Richter-Fan, wenn man zum einen mal einfach mit Orchester und Chor, wenn der kommen würde, so vom Sleep-Album, da gibt es so eine Arie, die finde ich total super, das erstmal spielen würde und danach irgendwie, keine Ahnung, irgendwie sowas total Bescheuertes, also was man auch selber eigentlich gar nicht gut findet, sondern nur lustig.
Ja, dann hast du auch diesen ostfriesischen Bezug, weißt
ja,
du?
Ja, oder irgendwie, keine Ahnung, Limp Bizkit Rollin' oder irgendwie sowas, das ist so kompletter Quatsch. Also so alle Leute fragen, Alter, das ist nicht sein Ernst, ey, warum läuft das, dieses Quatsch oder irgendwie so, kompletter Blödsinn.
Das stimmt. Das ist eigentlich ganz gut. Dann freuen sich alle.
Oder irgendwas von Mickey Krause oder so. Also so kompletter Bruch. So plötzlich so alle so am Heulen und dann kommt da so ein...
Du bist zu blöd, um aus dem Busch zu winken.
Ja, sowas. Ja.
Ich hätte ja auch eigentlich wahnsinnig gerne so eine New Orleans-Beerdigung, wo dann so alle durch die Straßen ziehen mit so einer Marching Band und irgendwie so Dixie spielen und tanzen. Und
das Dixie den Tanz, nicht die Toilette, ne?
Genau. Ja. Ja, der Dixie, der Jazz. Ja, ja. Ich meine, wegen könntest du auch die Toilette tanzen, aber keine Ahnung, wie das aussieht.
Wandelnde Dixie-Toiletten, die deinen Sarg zu Grabe tragen. Ist ja schön. Sorry, also ich fand, für mich wäre es ein schönes Bild, ja, Dixie ist gut. Ja, nee, Helge Schneider, bin ich Riesenfan. Schneider, irgendwie, es gibt Reis oder so auf meiner Beerdigung, das wär geil. Das fände ich richtig gut.
Jetzt haben wir die Fragen von deinen Freunden gehört. Jetzt kommen wir noch zu einer Rubrik, die wir hier mal machen, die heißt Skipper. Da lese ich dir einfach Songtitel vor und du sagst, ob du damit was anfangen kannst oder nicht. Und wenn nicht, dann sagst du einfach weiter, dann kommt der nächste und wenn ja, kannst du ja irgendwie einen Satz dazu sagen, was du davon hältst. Als erstes habe ich Silly Love Songs von Paul McCartney, von Sir Paul McCartney.
Ja, den Typen, den Typen kenne ich, aber das Lied sagt mir jetzt, also der Titel sagt mir nichts.
Ja, das kennst du, das ist so ein Radiohit. No silly love songs, I say it isn't so. Also ein super Pop-Song ist das.
Ah.
What's wrong with that? I'd like to know. And here we go again. I love you. So.
Gibt es einen Podcast, wo du nur singst?
Nee.
Warum nicht?
Gibt wahrscheinlich GEMA-Probleme.
Kenne ich nicht gut, habe ich nicht so den Bezug zu dem Song, aber Paul McCartney, Legende, absoluter, ich bin eigentlich noch mehr John Lennon zugeneigt, würde ich sagen, aber McCartney, ey, Wahnsinn, also nur einen seiner Songs geschrieben haben, ja. Das wär's. Und dann aber nicht so dumm sein und mit Michael Jackson tauschen.
Ja, das stimmt.
Das war nicht so clever von ihm damals.
Auch bei ihm ist es, glaube ich, auch echt, ich glaube, es gibt so eine Summe, ab der ist es egal.
Ja.
Der kann von seiner Musik leben.
Ach so, ein Yesterday geschrieben haben, das wäre etwas, ja. Das, ich glaube, ist so einer der meistgespieltesten Bar-Pianisten-Songs von mir. So.
Ist auch, glaube ich, der meistgecoverte Song der Welt, habe ich mal irgendwo gelesen.
Es wird sich am häufigsten gewünscht. Ah, ja. Also mit. Häufigst gewünscht war Yesterday, dann, was war das andere? Stand By Me, auch sehr, sehr oft.
Bei Bar-Pianisten, ja.
Stand By Me, dann Tiny Dancer, Elton John.
Oh, sehr gut.
Auch immer.
Aber Stand By Me ist ein Lied, das ich fand als Kind wahnsinnig super und mittlerweile hasse ich das inbrünstig. Das ist so ein Scheißlied. Was ist denn mit Piano Man von Billy Joel?
Ja, auch. Ja. Auch Top 3, Top 5.
Hast du da auch Mutter Monika zugespielt?
Nee, ich hatte nie so ein Gerüst und Mutter Monika fand ich auch immer irgendwie ein bisschen scheiße. Also er hat das gut gemacht, aber ich wollte das irgendwie für mich nie.
Ja.
So irgendwie fand ich es komisch.
Aber super Song. Sehr emotional. Guter, besoffen Song.
Voll. Also auch für mich total wichtig. Ich habe einen Song, der ist sehr ist sehr inspiriert davon, der ist am Ende des Tunnels, ist auf der letzten Platte drauf.
Ja.
Habe ich mich ein bisschen, weil ich den Piano Man sehr oft gespielt habe und mir auch vorgestellt habe, dass ich in der Kneipe sitze und Leuten auf die Fresse haue, weil ich genervt bin. Ich bin ein sehr gewalttätiger Mensch, wie ihr euch alle sicher vorstellen könnt. Ich habe noch nie eine Schlägerei gehabt in meinem ganzen Leben. Nur als ich 8 war, habe ich jemand mal mit einem Schlag die Nase gebrochen tatsächlich. Aber danach nie wieder irgendwas. Bin ich sehr froh drüber, dass ich so gewaltfrei, das ist ein großes Privileg.
Ich habe mich auch nur einmal in meinem Leben geprügelt mit Guido vor Bio.
Okay.
Das war das einzige Mal. Sonst bin ich dem auch immer
Wie ist es ausgegangen?
Ich glaube, ich habe gewonnen, aber er war so ein bisschen so, er war so Fußballer und so und er hat dann so getan, als hätte er gewonnen.
Und ich dann, nur die Andi Möller-Schwalbe oder was?
So, ja, ja, ist okay, komm. Mir war das dann egal.
Okay.
Als nächstes habe ich Without You von Nielsen. Ich liebe ja auch Harry Nielsen extrem. Also das ist ja das, was Mariah Carey dann später gecovert hat.
Alles klar, okay. Bildungslücke, heftige Bildungslücke.
Ja, das ist im Original von
heftige Harry Bildungslücke. Ich bin so ein Kind der 90er, ja. Das immer wieder aufgeklärt werden muss, dass gewisse Coversongs gar nicht die Originalversion sind. Wie zum Beispiel haben auch Scooter mal I'm Raven, ja. Hatten das Lied, das war Walking in Memphis. Und ja, ich dachte genau. Damals, ja, das ist geil, das ist von Scooter. Nee, das ist nicht, natürlich nicht.
Idiot. Also Joshua Kelsen,
welches Lied ist schon von Mark Cohen heißt
der. Ah ja, genau, Mark Cohen.
Auch
genau.
Super Song, liebe ich total. Ja, Without You, krass. Doch, stimmt, die Version, ja klar, Logo.
Ja, auch, alte Suff gehört.
Ja, ja. Ja, toller Song.
Ich habe gedacht, ich muss mal so eine Powerballade bringen, weil du ja auch so ein...
Ich bin auch Freund von Powerballaden tatsächlich, also mag ich auch sehr. Habe ich auch keine Scheu vor.
Was ist deine Lieblingsballade?
Oh, würde ich fast sagen, irgendwas von Oasis, Don't Look Back in Anger oder Stop Crying Your Heart Out oder sowas.
Sehr guter Pick. Ja.
Ja.
Ich finde, die beste Ballade ist If You Leave Me Now von Chicago.
Oh. Ach. Ja, es gibt so viele Balladen.
Das stimmt.
Balladen sind einfach immer. Ich finde ja auch, hier, wie heißt das noch, von Michael Jackson, mit dieses Feature, was er immer gemacht hat mit der Frau.
I just can't stop loving so, you.
Stimmt.
I just can't stop loving you. Das ist ja auf der Thriller, glaube ich, ne?
Ich glaube, ja.
Nee, oder ist es auf der Band?
Da gibt es übrigens eine italienische Version von. Wo wir da
non puoi stoppare d'amore te.
Die ist richtig lustig. Die ist echt gut.
Als nächstes habe ich Litbarski von Dendemann, vom aktuellen Dendemann-Album.
Ey, ich liebe Dendemann. Super Typ. Stimmt, den habe ich vergessen in meiner Aufzählung.
Ja, aber
einer der
das Album hat alle
besten
umgehauen.
Texter,
ne? Ich meine, wir haben auch alle wirklich lange drauf gewartet.
Ja, ey. Ich bin ja immer froh, dass es noch Leute gibt, die noch länger für Alben brauchen als ich. bin ich Dendemann sehr, sehr dankbar für.
Ja.
So, dass er noch die Fahne hochhält und sagt, Leute, ich brauche einfach mal 10 Jahre für ein Album und schätze das doch auch einfach mal, dass ich mir Zeit nehme für meine Kunst und nicht irgendwie da einen Kack nach dem anderen raushau.
Absolut. Es ist also da nicht für, das Dendemann-Album ist im Prinzip das deutsche Chinese Democracy.
Ja.
Dann haben wir Born to Run von Bruce Springsteen.
Mega. Springsteen, ich würde sogar sagen, mein Allzeit-Lieblingslied überhaupt.
Born to Run.
Nicht Born to Run.
So.
Ein bisschen später, weil ich bin ja, wie gesagt, Kind der 90er
ja.
Und so, hab da auch erst vieles entdeckt und so. Und tatsächlich Streets of Philadelphia.
Auch ein guter Song.
Mag sein, ist vielleicht nicht sein bester oder so, aber bei mir hat er damals irgendwie die Melancholie irgendwie richtig krass, 96 oder wann das war. Ey, ich hab da gelernt. Was es bedeutet, so irgendwie, und fand diesen Film so krass und so traurig und das ist irgendwie, und ich finde ja auch, es gibt immer so Songs, aus denen ich das Gefühl habe, es gibt einen Song und daraus wird eine ganze Band später.
Ja.
Das Gefühl hatte ich damals, Coldplay, Till Kingdom Come, so ein Song auf der X and Y, ein Hidden Track, der ursprünglich von Johnny Cash gesungen werden sollte, der aber vorher noch gestorben ist.
Mhm.
Danach, 2 Jahre später, Mumford & Sons, großes Country Revival.
Ja.
Ich habe so das Gefühl gehabt, Alter, die haben einfach diesen Song in Flotter gemacht und immer wieder so.
Ja.
Und das, ein ähnliches Gefühl habe ich manchmal, wenn ich Bon Iver höre, so von der Harmonik her, dass der die ganze Streets of Philadelphia und solche Sachen. Oder
ja.
Auch Streets of Philadelphia, finde ich, hat auch viel von The National begründet, Fake Empire und so weiter. Ich höre
ja.
Da so musikalische Verwandtschaften immer und glaube, dass aus einem Song eine ganze Band hervorgegangen ist. Stell ich mir dann so vor, das ist natürlich völliger Quatsch. Aber.
Na, ich glaube schon, so Songs können sowas schon auslösen, glaube ich. Also nicht rein initial, aber das kann da irgendwie ein Puzzlestück sein. Als nächstes habe ich Today von den Smashing Pumpkins.
Nicht meine Baustelle.
Wirklich nicht?
Nee.
Ja, aber das zweite Smashing Pumpkins Album, so, also ist egal. Dann die Reklamation von Wir sind Helden. Ich habe mir das nämlich gedacht,
ja.
Dass das
ja.
Ungefähr auch zeitlich hinhaut.
Ja.
Und die Reklamation war ja, also das hat ja wirklich. Alles, was wir heute an deutschen Acts irgendwie hören und was irgendwie da ist, ist ja mehr oder weniger wirklich auf die Reklamation zurückzuführen. Das war so ein Moment,
auf jeden
so ein
Funke. Fall. Ich habe die, keine Ahnung, habe viel Musikfernsehen damals geguckt, auch mal, ich da auch mal gesehen.
Ja, irgendwann ich früher. War da auch mal zu sehen. Warst
du auch mal,
ja. Immer das Bild gelaufen.
Ja. Und fand ich total toll, dass die das erste Mal bei MTV irgendwie da gespielt wurden und sowas. Und da irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß die Sendung noch, wo das war, weiß ich nicht mehr.
Die haben damals auch ihre T-Shirts immer alle noch selber gemalt.
Ich fand das damals so beeindruckend, dass sie saßen da so in dieser Show und da wurde das eben auch thematisiert, dass sie keinen Plattenvertrag haben und dass sie gerade irgendwie einfach, die machen einfach Songs und sind da irgendwie so zwischengeräuscht und haben das einfach so indie-mäßig da einfach so irgendwie.
Ja.
Finde ich total toll, den ganzen Werdegang dieser Band und was sie geschrieben haben und wie sie es geschrieben haben, mit welcher Haltung und auch mit welcher Selbstironie zum Teil und einfach cool. Fand ich super damals. So.
Dann habe ich Ring My Bell von Anita Ward, weil ich gedacht habe, mal so einen kleinen Disco-Klassiker hier mit reinbringen.
Sagt mir gar nichts.
Wirklich nicht.
Nie,
you can ring my bell.
Ring my bell. Ja, scheiße. Ich bin tatsächlich manchmal mit so Songtiteln und Künstlern manchmal nicht so gut. Ich höre dann immer, man kennt die Sachen dann irgendwie so von den, sei es aus dem Radio oder von Werbungen der Compilations, der besten 80er-Hits oder so.
Ich wollte einfach mal was ganz anderes, eine andere Farbe.
Ja, nee, ich liebe auch 80er, aber ich habe manchmal das Gefühl, ich kenne noch ganz, ganz viel noch gar nicht. Ich habe noch gar nicht so alles auf dem Schirm, was es da gab und muss noch mehr hören und freue mich jedes Mal wieder, wenn ich was entdecke. Ich habe, wann war das? Vorgestern bin ich Frankfurt nach Hamburg zurückgefahren und stand irgendwie 2 Stunden im Stau, weil irgendwie Vollsperrung war auf der A7 und da war NDR Hitnacht oder irgendwie so ein Quatsch und da liefen auch die ganzen solche Dinger und ich habe dann Nothing's Gonna Stop Us Now und so. Oh, und ich habe es total laut, ich habe es so gefeiert.
Ja,
geil.
Das war, glaube ich, sogar der Titelsong zu Manneke. So ein 80er-Film, wo eine Schaufensterpuppe zum Leben erwacht. Die glaube ich, wiederum gespielt wurde von Kim Cattrall, die man dann später aus Sex and City kannte.
Stark.
Als nächstes habe ich Uprising von Muse.
Auf welcher Platte ist das drauf?
Das ist, glaube ich, auf dem ersten oder zweiten Album.
Okay, dann war das die Origin of Symmetry, diese Orangene?
Nee, dieses, wo dieser Ball drauf ist, glaube ich, dieses Resistance oder irgendwie sowas. Da ist auch Resistance drauf, glaube ich. Weil du bist so ein Muse-Typ für mich.
Ich habe die ersten Platten auf jeden Fall gehört, als es noch so ein bisschen rockiger war. Jetzt ist es, irgendwann sind die ja zu so einem Musical-Projekt irgendwie geworden. So,
aber
was ich auch sehr krass finde.
Aber das ist ja immer die Gefahr bei Prog, so ein bisschen.
ja.
Also wenn man sowieso in jeden Song schon 27 Breaks einbaut, dann.
Ja. Ich habe es damals total geliebt und vergöttert. Ich fand einfach die Bio von dem Typen krass. Es hieß damals, ich weiß nicht, ob es nur eine Plattenfirmeninfo war oder ob das wirklich Fakt war, dass der Typ einfach ein Gitarrist war, der gesagt hat, ich will aber auch so gut, wie ich Gitarre spiele, Klavier spielen können oder umgekehrt. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und wenn man sich anguckt, wie der beide Instrumente spielt, ist es einfach ein Genie. Fand super viele Songs wahnsinnig gut. Aber jetzt ist mir das, es gab so eine Zeit, ich habe früher sehr viel so Rock und solche Sachen gehört und auch so virtuosen Rock. So, wo man sagt, ey, das ist ein krasser Teil und krasses Schlagzeugfilz und dies, das und so. Und heute denke ich eher irgendwie in, braucht das dieser Song eigentlich wirklich? So, ich denke irgendwie eher so in so einem Gesamtgefühl und nicht mehr so in so krassen Einzelteilen. So, da,
so Mucker.
Also, ja, genau. Ich denke weniger Mucker als früher. Noch früher war ich immer natürlich voll so, oh, das ist virtuos, das ist cool und Hip-Hop ist langweilig, weil da passiert musikalisch nicht. Habe ich früher wirklich so gedacht. Also ich fand Hip-Hop ganz furchtbar, irgendwie so, als ich 15, 16 war oder so. Ich stand auf dem Rock am Deich-Festival, hieß das damals. Wir haben Fettes Brot als Headliner gespielt und ich wollte aber Donuts sehen und Donuts haben wir auch noch gespielt da und danach haben Fettes Brot gespielt und alle Leute sind abgegangen und ich stand mit 2 erhobenen Mittelfingern in der letzten Reihe gesagt, das ist Rock am Deich, Mann, das ist kein Hip-Hop, haut ab hier. Und ja, da hat sich meine Meinung auch ein bisschen geändert inzwischen.
So, das geht bei mir war es umgekehrt. Ich habe früher immer, wir haben das in der Band immer, wenn einer eine Idee für einen Break hatte, haben wir den immer beleidigt als Musiker. Wenn man sagt, ja, hau ab, du Musiker, ist gut und so. Und jetzt heute höre ich aber alles. Jetzt heute kann ich mir genauso gut irgendwelche Prog-Alben anhören. Es gibt so eine Band, die heißen Haken, die liebe ich total, weil das
Haken?
Super, ja, die machen so Prog-Metal, Prog-Rock.
Wie das Gartengerät oder?
Nee, wie der an der Wand.
Ah, okay.
Und das ist super weird, aber so, also was die, manchmal sind Breaks richtig so jazzig oder so. Stark. Und also total seltsam. Sowas höre ich aber genauso gerne wie halt straight Pop-Songs oder irgendwie sowas. Also ich kann
bei
das
mir ist es eher so, wenn es hart und virtuos ist, wird mir es immer zu viel. Wenn es Jazz und virtuos oder Klassik und virtuos, finde ich es okay. So, bei harten Prog-Sachen ist es mir irgendwann zu. Wie viel Spaß muss das bitte machen, irgendwie Bassist oder Schlagzeuger so oder Keyboarder von Dream Theater zu sein? Also das ist das Beste. Kann ich voll verstehen, aus deren Sicht das zu machen. So. Aber ich kann mir das nicht so, also wenn das lange läuft, werde ich immer wahnsinnig.
Dann habe ich noch, ich mache immer ein Beatles-Lied bei dieser Runde, bei jedem Gast. Und ich habe für dich mein Lieblings-Beatles-Lied genommen, weil ich quasi die Hoffnung habe, dass du es kennst. Jetzt ist natürlich schon die Erwartung sehr hoch angesetzt. Aber ich finde, es ist das beste Lied, das jemals gemacht haben. Ist auch ein John Lennon-Song. She's So Heavy. I Want You, She's So Heavy von Abbey Road.
Wenn das auf der Abbey Road drauf ist, ich hab die welche Nummer ist denn das auf der Platte? Weil ich höre die Platte immer so.
Das ist, glaube ich, ja, das ist wahrscheinlich, also auf dem Vinyl ist auf der zweiten Seite, okay. Also müsste es dann so Nummer 6 oder 7 sein. Es ist auch nur I want you, dum, 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 I want you so bad,
ja,
babe.
Ja.
Und dann kommt immer dieser super langsame Refrain, she's so.
Stimmt, ja, happy, ja, geil.
Dum, dum, dum. Und dann am Schluss geht das nur noch die ganze Zeit in dieses Riff rein.
Beatles, Superband.
Also das Lied ist einfach so unglaublich.
Ich finde, jedes Lied hat seine Daseinsberechtigung. Die haben eigentlich keine Ausfälle. Ich finde, natürlich haben die auch krasse, komische Popsongs gemacht, die irgendwie auch berechenbar sind oder so zum Teil. Aber allein, keine Ahnung, hör dir heute mal irgendwie eine Band an, die so erfolgreich ist wie die, die haben immer dieselben Akkorde. Und bei den Beatles, da passiert musikalisch noch so viel, dass das würde heutzutage nicht mehr so erfolgreich sein können. Das würde nicht funktionieren, das wäre fürs Ohr zu komplex.
Das stimmt.
Das wäre zu anspruchsvoll. Was ich ja so krass finde, ist, dass sie mit dieser, auf der weißen Platte, letzte Nummer, glaube ich, Tomorrow Never Knows oder irgendwie sowas, das ist so ein elektronisch gesampelter Beat, so ein Loop, wo ich erst begriffen habe, Alter, die haben ja die Chemical Brothers einfach erfunden. Was die später, jedes Lied von denen ist im Grunde basiert auf diesem Beat. So. Also mir war nicht klar, dass der Breakbeat von den Beatles kommt.
Aber ich finde dass der Schlagzeugsound auf dem weißen Album ist extrem. Das ist, glaube ich, Ringos tighteste Arbeit.
Ich finde auch, Ringo Starr ist der unterschätzteste Schlagzeuger überhaupt. Ich finde, ganz oft wird der gedisst irgendwie.
Ja, aber das ist auch ein bisschen zurecht.
Ja, ich finde, ey, der spielt so geile Filz. Ich finde, meinetwegen spielt er ein bisschen zottelig so, aber.
Also, der ist nicht so schlecht wie Charlie Watts. Der ist, glaube ich, der schlechteste Schlagzeuger der Welt.
Ja, Charlie Watts spielt da immer nur eine Sache. Ich spiele nie irgendwas gleichzeitig.
Ja.
Hi-Hat, Snare, Bass-Drums, Snare.
So. Aber was habe ich noch? Ich habe noch einen Song. Achso, Jump Around von House of Pain. Hast du jetzt eigentlich schon beantwortet für dich? Du hast es ja früher, war Hip-Hop ja früher keine Musik. Weil Jump da kann man ja gut drauf ausflippen.
Nee, ich bin auch getanzt und sowas, ne? Aber ich habe jetzt früher zu Hause keinen Hip-Hop gehört und irgendwie war ich so ein bisschen, ich hatte so eine Rockphase, eine Pop-Rock-Phase und habe den Hip-Hop relativ spät für mich entdeckt. Was aber auch damit zu tun hat, dass ich den Hip-Hop darüber kennengelernt habe. Nee, Moment. Fanta 4 erstmal. War sogar meine erste Platte, erste CD, die ich gekauft habe.
Deine allererste
Lauschgift
CD, die du gekauft
hast. Von Fanta 4.
Ah, ja, okay.
Neben der Single, ich glaube, Move Your Ass oder so.
Hyper. Ja, das ist guter.
Ja. Ja. Dann hatte ich aber eine Phase, wo ich Hip-Hop nicht viel mit anfangen konnte, weil dann nämlich kam so dieser 90er, End-90er Oli P. Flugzeuge im Bauch Hip-Hop. Du machst auf Demi Moore, spielst mit deinen Augen nur. So solche Reime.
Also Cappuccino.
Ja, genau. Fand ich nicht so super. Und das andere ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Irgendwie hatte ich da meine Rockphase und ja. Aber im Nachhinein natürlich, ey, auch krass viele gute Sachen da gewesen.
Das war's mit diesem Test. Du hast diesen Test auch sehr mit Bravour bestanden.
Kann man da überhaupt durchfallen?
Ja, naja, eigentlich nicht. Aber bevor wir jetzt bevor wir uns jetzt verabschieden, eine Sache noch. Es gibt noch eine Anekdote, die ich unbedingt noch ansprechen und aufgelöst haben muss, bevor wir getrennte Wege gehen. Und zwar bezüglich deines Wikipedia-Eintrags. Es gibt eine Zeile in deinem Wikipedia-Eintrag, ich glaube, die ist auch ganz unten als Trivia aufgelistet, die so super weird ist. Ja. Sie führt dann auf einen Facebook-Eintrag von dir zurück, wo du das selber geschrieben hast. Wir müssen es einfach nochmal ganz kurz aufklären. Du hast 2014,
ich glaub, 13 oder
12. oder 2013 oder 14, so, als persönlicher Barpianist für Limp Bizkit gearbeitet, einen Nachmittag lang.
Quasi. Also es ging von der Booking-Agentur aus, die damals das veranstaltet haben im Stadtpark in Hamburg, Carsten Janke, schönen Grüße, und Katar, die meinte so, ey, das Fred Durst Riesenfan ist von, wie heißt der Typ?
Elton John.
Nee, ein Deutscher. Also Fred Durst ist Riesenfan von, ich weiß nicht mehr genau, wer es ist, aber es ist einer dieser Kaliber, Lotto King Karl oder Bürger Lars Dietrich oder irgendwie so einer. Von denen. Ja. Der spielt jedes Jahr im Stadtpark im Open Air und die waren einen Tag vorher, vor ihrer Show schon mal in Hamburg und haben sich die Bühne angeguckt und dann spielte der und der hat das voll abgefeiert und fand das total geil irgendwie. Und dann meinten die Leute von Carsten Janke bzw. Katar, meinte das, Enno, die feiern irgendwie deutschen Schlager total, hast du Bock irgendwie auf dem Klavier ein bisschen dich in den Backstage zu setzen und da ein paar Songs irgendwie zu spielen irgendwie, weil sie mitbekommen, dass ich früher halt so auf Hochzeiten, Beerdigungen, keine Ahnung, und auch so in der Coverband. Das habe ich noch nicht erzählt, ich war in einer Coverband, die hieß Code Red.
Sehr guter Bandname.
Und weißt du, warum die Code Red hieß? Nee. Ist mir 2 Jahre später erst aufgefallen, dass ich nochmal ein altes Bandfoto gesehen habe. Wir hatten alle rote Haare.
Das ist mir aber nicht aufgefallen. Deswegen warst du in der Band.
Ja, ich war da immer irgendwie so, die haben irgendwann gesagt, hey, wir brauchen unbedingt ein Keyboard, du wirst super passen. Und ich habe immer gefragt, warum eigentlich ich? Warum ich? Ich war irgendwie 20 Jahre jünger als die oder so. Ja, Code Red, rothaariger Keyboarder, geil. Und Fred Durst, also Limp Bizkit fanden halt diesen Typen, ich werde es nachreichen, wer es war. Fanden die halt so super und meinten halt so irgendwie, ja, die stehen halt irgendwie so auf so Chansons und so Bar-Piano-Sachen und sowas. Und dann war das halt so quasi deren Special-Gimmick an sie, dass sie den persönlichen Bar-Pianisten da in Backstage stellen. Und dann kam Fred Durst und hat sich einen Song von Elton John gewünscht. Das war, glaube ich, auch Tiny Dancer in dem Fall. Habe ich ihn gespielt und meinte, nice. So,
das haben wir aber nur, also wie muss man, ich würde einfach wahnsinnig wissen, wie man sich das vorstellen muss. Die haben ja dann so einen Backstage-Container und dann hast du da in der Ecke gesessen und gewartet, dass die reinkommen. Und in dem Moment, wo die reinkamen, hast du so angefangen zu spielen. Ding Dong, die Hexe ist tot. Oder
ja.
Ja.
Ich weiß auch nicht mehr genau. Ich habe auch schon da irgendwie mir meine 5-6 Bier davor reingeknallt und dann irgendwas da rumgedudelt. Ich hatte natürlich auch Limp Bizkit irgendwie 1999 so, die erste Platte Numb und so.
Ja.
Fand ich mega. Damals habe ich immer Tony Hawk auf der PlayStation zugespielt.
Ja, klar. Ich früher waren die auch super cool, heute sind die halt so ein bisschen.
Heute, ja.
Naja.
Wobei New Metal haben wir doch auf der Veranstaltung, die wir eingangs erwähnten, haben wir doch gesehen, das ist wieder im Kommen. New Metal kommt wieder, Leute. Stimmt. Wenn ihr richtig hip sein wollt, zieht euch lange, breite Cargohosen an, fahrt Skateboard und hört New Metal. Das ist der nächste Shit.
New Metal. Jetzt könnt ihr noch absagen.
So eine Mischung aus Linkin Park, Limp Bizkit, so ein bisschen einer singt ein bisschen kratzig, der andere rappt so ein bisschen. Genau.
So Papa Roach gab es auch noch.
Papa Roach, geil. Richtig geil.
Ja, richtig geil. Schön, dass du am Ende dieses Podcasts noch so einen kleinen Musiktipp an die Leute da draußen gibst.
Ja, auf jeden Fall.
Wie die auch mit Musik Geld verdienen können. Enno, das war ein sehr, sehr tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank dafür.
Danke dir, Nils.
Ich fand's wahnsinnig lustig, sehr interessant, sehr, sehr aufrichtig und sehr toll. Komm bitte unbedingt wieder, wenn es wieder eine Platte gibt oder wenn die Plattenfirma dich wieder lässt.
Habe ich endlich eine Motivation, eine neue kommen. Platte zu machen.
Ja, sehr gut. Ich freue mich.
Hast du ein Wunschthema? Worüber soll ich schreiben?
Ich hatte gerade eben sogar eine Idee. Achso, dein nächstes Blatt wirst du ja wahrscheinlich irgendwie über dein erstes Kind schreiben oder so. Habe ich da mal vermutet.
Ja, mal gucken.
Oder muss ja die übernächste sein. Die nächste
oder
muss ja wieder
über meinen Hund erstmal eine.
Die nächste muss ja erstmal technischer sein. Ne?
Pudel-Konzeptalbum. Geil.
Also vielen Dank fürs Hiersein und allen nur möglichen und denkbaren Erfolg mit deinem aktuellen Album und diesem neuen Weg und ganz viel Glück. Alles Gute.
Dankeschön.
Und liebe Songpoetenhörer, wir hören uns nächste Woche wieder. Schön, dass ihr dabei wart und ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.
Songpoeten ist ein Podcast der Sony Music Entertainment Germany, erdacht und kreiert von Alexandra Falken und Petra Delmar, moderiert von Nils Bokeberg und produziert von Pool Artists. Und natürlich mit freundlicher Unterstützung der Sony-Künstler und Freunden. Der Intro- und Outro-Song Wann immer wird uns freundlicherweise von Luca zur Verfügung gestellt.